Hier ist das zweite HBL-Update mit einer wirklich besonderen Ausgabe, auf die ich mich sehr, sehr lange freue, auf die wir sehr lange hingefiebert haben, denn eigentlich hat der Mann schon seine Karriere beendet, aber jetzt hat er doch nochmal die Schuhe zurückgeholt, vom Nagel quasi wieder heruntergeholt und steht immer noch im Tor vom HSC 2000 Coburg mit 41 Jahren. Heute zu Gast Jan Kulanek. Mein Name ist Finn Ole Martins, Kurzform, jetzt geht's los. Viel Spaß! Ja, es ist eine besondere Folge, eine besondere Ausgabe. Schön, dass ihr am Start seid. Jan Kulanek vom HSC 2000 Coburg, vorher in Hamm gewesen, in Essen, in Bietigheim. Er hat ganz, ganz viel zu berichten, das wird er uns alles erklären. Er hat viele Anekdoten im Gepäck, kann ich euch jetzt schon verraten, wie Wechsel teilweise zustande gekommen sind. Ein sehr cooler Typ einfach. So, ja, so muss man es tatsächlich sagen, der immer auf den Sport zwar fokussiert ist, aber das werden wir auch raushören. Der Spaß darf nie zu kurz kommen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir euch mitnehmen auf die Zeitreise des Jan Kulanek, der im Sommer in Coburg verabschiedet wurde. Da war nur noch nicht so ganz klar, geht jetzt die Karriere zu Ende oder macht er als Torwarttrainer weiter, wechselt er vielleicht doch nochmal nach seinem Urlaub, seinem wohlverdienten Sommerurlaub dann irgendwo hin. Aber auf jeden Fall war die Zeit in Coburg nach 7 Jahren beendet, bis dann Christian van der Merwe, der neue Keeper von Coburg, eine Hiobsbotschaft bekam, er muss am Ellenbogen wieder operiert werden und fällt jetzt erst einmal längere Zeit aus. Und dann hat Jan Gore angerufen bei Jan Kulanek und hat gesagt, willst du nicht doch nochmal? Und er hat sofort gesagt, ja, ich komme. Und genau die gleiche Antwort hat er uns gegeben, als wir angefragt haben für diesen Podcast. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Jetzt gehen wir rein. Ich habe ein paar Fragen von euch bekommen über Instagram, die werde ich ihm natürlich stellen. Vor allem die Frage, wie macht er das eigentlich, so lange Zeit jetzt immer noch mit 41 im Tor zu stehen? Ja, nicht nur als Backup, also er steht ja wirklich im Tor, hat viele Paraden, überzeugt sportlich. Und mit Coburg läuft es ja auch, aktuell Fünfter, vor der Länderspielpause zuletzt 3 Siege am Stück. Es läuft in Coburg und jetzt läuft hier dieser Podcast. Ihr werdet es hören, ich bin von der Stimme her tatsächlich ein bisschen erkältet, ein bisschen angeschlagen, aber es geht ja um Jan Kulanek. Ich hoffe, das hat keinen Einfluss auf die Folge, jetzt gehen wir rein. Und in der Pause, kann ich euch schon mal sagen, in der Mitte des Podcasts, da habt ihr die Chance, einen weiteren fantastischen Torhüter zu treffen. Henning Fritz könnt ihr persönlich nächstes Jahr beim Rewe-Final vortreffen. Wie das geht, in der Mitte dieses Podcasts hört ihr das Ganze. Jetzt aber rein in die Folge mit Jan Kulanek. Hallo Jan.
Hallo, grüße dich.
Wo bist du?
Ja, ich bin im Lovosice jetzt, in Tschechei, bei meiner Familie. Bis Wochenende, wenn's die Möglichkeit sich ergibt, dann immer zu meiner Familie nach Tschechei. Weil die wohnen in Tschechei, die sind in Tschechei auch geblieben jetzt. Nach der letzten Saison jetzt. Und ja, deswegen, ich muss immer dazwischen pendeln. Immer wenn's Wochenende frei ist, dann fahre ich immer gerne nach Hause.
Wie weit ist das?
330 Kilometer, also geht. Das ist nicht weit, weil ich wohne direkt hinter dem Grenzen. Dann, wenn du Richtung Dresden, Prag fährst, Autobahn, dann genau dazwischen. Nicht weit.
Und war das immer so oder jetzt tatsächlich erst seit dieser Saison?
Wir sind ganze 17 in Deutschland zusammengewohnt, außer erstes Jahr, glaube ich. Erstes Jahr bin ich alleine nach Deutschland gekommen, aber sonst sind wir immer zusammengewohnt als Familie und natürlich nach dieser letzten Saison, nach der Verabschiedung und dann sind wir nach Tschechien gezogen und die sind aber dort auch geblieben wegen Schule und meine Tochter hat sich schon in der Schule angemeldet und die hat jetzt 6. Klasse wieder angefangen und deswegen hat das keinen Sinn gemacht, wieder alles umzumelden.
Ist das auch deine Heimat?
Ja, genau, das ist meine Heimatstadt, genau. Es kommen viele berühmte, bekannte auch Handballer aus Lovosice, auch Peter Hase, Ladji Schuma damals und anderen auch, ja, die in Deutschland gespielt haben, also bekannte Stadt, was Handball betrifft.
Einer ist sogar Bürgermeister, oder?
Ja, der ist jetzt zweiter Bürgermeister. Aber obwohl die Wahlen jetzt ein bisschen in die Hose jetzt gegangen, weil die werden sehr wahrscheinlich jetzt das nicht mehr schaffen, dass die Funktion wieder zu bestätigen. Oder wie sagt man das? Es wird sich sehr wahrscheinlich was wechseln jetzt auf Rathaus. Das muss man sehen erst.
Stimmt, Kielce ist der Ort, wo ein Handballer auch erster Bürgermeister ist.
Okay, ja, okay. Das wusste ich natürlich nicht.
Der hat beim Flensburg, glaube ich, gespielt sogar. Bogdan Venter.
Ah ja, okay.
So, aber darum soll es gar nicht gehen.
Er ist jetzt aktuell Bürgermeister da. Super. Das wusste ich nicht.
Kannst du dir sowas auch vorstellen? Könnte Jan Kulanek auch Politiker werden?
Das ist nichts für mich. Oder nicht in diesem Moment, wahrscheinlich dann, als Politiker.
Man soll niemals nie sagen.
Genau, so ist das. Da hast du recht.
Lass uns heute mal deinen Lebensweg so ein bisschen abgehen, wo du genau herkommst. Also, wir haben letzte Woche hier schon drüber gesprochen. Oh, das muss ich dir einmal vorspielen. Nico Weber war letzte Woche hier im Podcast zu Gast.
Nico Weber.
Ehemaliger Torhüter von Hüttenberg. Und da habe ich schon angekündigt, dass du hier im Podcast vorbeischaust. Und da hat er das hier gesagt.
Kulanek, ja, eigentlich der gefürchtete Mann in der zweiten Liga. In der ersten Liga konnte er nie so richtig angreifen, aber in der zweiten Liga hat er eigentlich regelmäßig mit seiner unfassbar ruhigen Busfahrermentalität die Werfer ja zur Verzweiflung gebracht. Wenn man manchmal 2 Sekunden vorher in der Ecke gestanden und du hast hinten in der Hütte gestanden, hast gesagt, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr jetzt da wirklich wie nach einem Bilderbuch videomäßig wieder in die Ecke reinwerft.
Okay, danke, Nico, dafür. Da kann man streiten darüber, aber ne, leider ist das auch so. Ne?
Bist du wirklich so ruhig?
Na, ja, ich kann es mir so beschreiben, ja. Im Privatleben auf jeden Fall. Auf Spielfeld glaube ich auch. Also es muss nicht jeder immer ausrasten und irgendwie Riesengäste machen oder so. Das habe ich für mein Spiel nie gebraucht, also muss ich ehrlich sagen. Ich wollte das mehr übers Vorbereitung, Ruhe und dann. Weil du hast in der Mannschaft immer mehr Leute, die mehr so überkochen oder ausrasten, wenn es stressige Situationen. Deswegen, mir hat sowas immer gepasst. Ich habe das, wie gesagt, nie gebraucht, irgendwie, wenn zu laut war. Oder ich habe auch, ehrlich zu sagen, wenn man sich fokussiert auf eigenes Spiel, du kriegst auch nicht viel von außerhalb mit. Oder bei mir ist das mindestens so. Deswegen fand ich immer damals schade, wenn es jemand gefragt, wie war das in Kiel zu spielen oder so. Siehst du, wenn du dich richtig fokussierst und im Spiel bist, siehst du fast keinen Unterschied, muss ich sagen, in dem Moment, ja.
Weil du so im Tunnel bist.
Kann man beschreiben, ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber im Endeffekt, dadurch ist man vielleicht dann auch ruhiger, weil man Vertrauen auf eigene Vorbereitungen und Sachen kann. Und deswegen wird man dadurch auch sehr wahrscheinlich ruhiger. Ich kann es da so beschreiben, nur für mich. Also deswegen wirke ich sehr wahrscheinlich auch so ruhig dann auf die Leute.
Trotzdem hat er ja einen Punkt, dass du gefühlt 2 Sekunden vor dem Wurf schon in der Ecke bist. Wie bereitest du dich vor?
Naja, das sagen alle, aber es ist nicht so. Es ist nicht 2 Sekunden, weißt du, wie lange das Zeit ist im Handball. Also
Übertrieben gesagt.
ja, okay, dann durch die Jahre, wie jeder andere, wie Nico, also wahrscheinlich, okay, der hat mehr Zeit im ersten Liga verbracht natürlich, dann kennst du die Leute auch vielleicht ein bisschen mehr als der eine oder andere. Deswegen kann man sich ab und zu auch sowas auch vielleicht erlauben, aber es ist nicht bei jedem Wurf und nicht regelmäßig.
Wie bereitest du dich vor?
Ja, ich würde am besten sagen, wie jeder anderen Torhüter. Aber ja, das ist auch schwer, das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil wir spielen noch, weißt du. Das kann ich dir vielleicht nach der Saison sagen. Ja, wie jeden anderen. Einfach aufs Spiel vorbereiten, Torwart, Wurfbilder. Ja, und dann entscheidet die Situation im Spiel. Also das ist für mich viel wichtiger als die Videowurfbilder, weil meine Meinung ist, dass jeder sich im eigenen, eine gewisse Situation anders verhält. Manche sind mehr, die treffen schnell Entscheidungen, was Wurf betrifft, manche warten länger, manche musst du unter Druck setzen, manche musst du nicht. Also so konkret beschreiben ist für mich schwierig. Also wie gesagt, für mich ist wichtig, wie die Situation abläuft und danach entscheide ich mich dann, was ich dann aus Torwart dann weitermache. Ja.
Jetzt haben wir so lange gewartet, dich anzufragen für diesen Podcast. Und jetzt sind wir trotzdem zu früh.
Kann man so sagen, ja.
Du bist nochmal wieder da. Du hast dich eigentlich verabschiedet.
In Coburg habe ich mich verabschiedet, weil da haben wir nicht, oder ist die Entscheidung gefallen, dass halt die Wege dann getrennt gehen nach der Saison. Was aber auch, ich wusste das ganz früh, also war das auch für mich nicht in dieser Richtung auch alles super gelaufen und ja. Und dann habe ich einfach mich erst entschieden, einfach bisschen Auszeiten zu nehmen, Zeit für meine Familie, bisschen Urlaub zu machen. Das war nicht auch möglich im letzten Jahr, vor allem durch Corona und diese Sachen allen, wo man fast nichts machen konnte. Also wir haben einfach 2 Monate Urlaub genommen, musste ich keine Vorbereitung machen und dann bin ich direkt wieder eingestiegen. Ne? Hat mir super gefallen, muss ich sagen.
So könnte es eigentlich immer laufen, oder?
Ja, eigentlich schon. Da muss ich mich erinnern jetzt auf, leider auf Stefan Hecker. Stefan, grüße dich. hat mich immer erzählt, als ich damals im Essen war, ich habe immer nach der Vorbereitung erst für meine Verträge unterschrieben. Ich weiß nicht, ob das gestimmt hat oder nicht, aber der hat immer gesagt, Vorbereitung, warum macht man das überhaupt? Also erst Spieler werden dann entschieden. Deswegen habe ich so eine Woche vor der Vorbereitung mich immer dann entschieden, dass ich den Vertrag verlängere. Deswegen habe ich dann vielleicht ein bisschen nachgemacht jetzt.
Aber im Ernst wäre es, also ist mit dem Abschied in Coburg für dich eigentlich auch der Abschied vom Handball dann da gewesen oder hättest du dir vorstellen können, auch noch in Tschechien irgendwo zu spielen?
Schwer zu sagen. Also ich habe natürlich auch andere Angebote. Ich bin seit 3 oder 4 Jahren schon ohne Spielberater. Da habe ich damals auch schon, haben wir uns getrennt, habe ich keinen anderen gesucht. Und der Alter kannst du auch nicht mehr stoppen. Und ich wollte, dass das auf mich so zukommt, wie es ist. Kommen soll einfach oder wie es sein soll. Und genau so ist das auch passiert. Also ich konnte mich auch vorstellen, im anderen Bereich hier überzugehen, aber ich wusste noch nicht konkret, was ich genau machen will. Also und genau so hat sich auch entwickelt. Vielleicht klingt komisch für jemanden, weil man muss immer was geplant haben und für sich schon was vorbereiten. Aber wie gesagt, ich wollte damals, bevor ich mit Handball angefangen habe, wollte ich auch Hochschule studieren. Wurde mich auch zugesprochen, aber dann hat das gar nicht geklappt und nicht wegen mir, aber wegen Zeit. Der damals ehemalige Trainer der war sogar Hochschullehrer, der hat mir versprochen, du kannst bei mir und bei meiner Frau anfangen zu studieren, Hochschule in Tschechei. Deswegen bin ich über ganze Tschechische Republik nach Gniezno gewechselt. Und damals zum Rastislav Tretík, der war dort Trainer, später auch in Melsungen und unterwegs und bei Nationalmannschaft. Und dann bei erster Anheiten, nach ersten Wochen hat er mir gesagt, ja, du kannst dich da anmelden, aber zeitlich schaffst du das nicht. Also das liegt an dir jetzt, ja. Und man ist auch wegen Handball hingekommen. Deswegen habe ich gesagt, okay, dann mache ich Handball, schaue ich vielleicht nächstes Jahr und dann sind die Wege. Aber da fange ich schon fast bei meinem Lebenslauf, ne?
Aber ganz kurz, was wolltest du studieren?
Ja, ich wollte als Lehrer, ist ja wahrscheinlich Sport und irgendwie was Leichtes dazu, sowas wie Geografie oder sowas. Bei uns war das so vorgeplant fast, ne? Einfach nur Grundschule, Gymnasium, Hochschule und dann schauen, ne? Aber das war so, das sollte man erst machen und dann erst schauen, ne? Das habe ich aber leider nicht geschafft.
Ist das Friedek Mistek gewesen, der Club?
Genau. Ich bin aus Slovosice. Damals, glaube ich, ob ich mich nicht täusche, mit 2000 war das, genau. Mit frischer 19 bin ich dann nach Friedek Mistek gezogen. Und da angefangen bis 2005 habe ich da gespielt, ja.
Und bist sogar tschechischer Meister geworden?
Tschechischer Meister bin ich auch geworden, stimmt. 2003, glaube ich.
Studium hat nicht geklappt, aber dafür den Meisterpokal geholt. Oder was gibt es da, wenn man Meister wird in Tschechien?
Medaille, Pokal, glaube ich, und Diplom gab es damals. Nee, Diplom nicht. Weißt du, was Diplom? Diplom ist...
So eine Urkunde.
Ist das richtige Wort, ja. Ich glaube, die Hälfte hat die bei Fire verloren, glaube ich. Und ich glaube, Pokal, genau, gab es damals auch. Das gab sogar Handball International, ob ich mich nicht täusche. Da hat man mit Slowaken zusammengespielt und dann musste man, wir haben damals auch slowakische Titel geholt. Sowas wie Handball International League Titel. Das war Tschechei, Slowakei. Und der Meister hat dann gegen Meister aus Slowakei gespielt, ob ich mich nicht täusche, aber ich ganz, nee, wir haben Zusammenliga gespielt, also konnten wir nicht gegeneinander spielen, ich weiß nicht. Aber haben wir auch dieser International Pokal auch geholt.
Stark. Aber jetzt sind wir tatsächlich schon bei deinem Lebenslauf. Pass auf, dann starten wir damit. Wir müssen dich erstmal vorstellen. Wir haben eine Rubrik, die heißt Radio Baumgarten. Simon Baumgarten, ehemals ganz lange in Stuttgart gewesen, letzte Saison Würzburger Wölfe, der stellt bei uns immer den heutigen Gast vor. So, und da haben wir diskutiert und gesagt, eigentlich braucht man Jan Kulanek gar nicht mehr vorstellen in der zweiten Liga. Aber wir machen es natürlich trotzdem. So, hier kommt Simon Baumgarten über Jan Kulanek.
Ich vermute mal, jeder, der seit 2015 in der ersten oder zweiten Liga gespielt hat, kennt ihn. Die lebende Zweitliga-Torhüterlegende aus Tschechien. Nico Weber nannte ihn vergangene Woche liebevoll den Busfahrer des HSC 2000 Coburg. Und wie ich hörte, wurde er bei einem Auswärtsspiel in den letzten Jahren einmal wirklich für den Busfahrer der Mannschaft gehalten. Ich hoffe, dass Jan Kulanek hier ein wenig Licht ins Dunkel bringen kann. Mittlerweile ist Jan Kulanek schon 41 Jahre alt, aber in der Torwartecke ist nach wie vor kein Vorbeikommen am Coburger Schlussmann. Was zum Ende der letzten Saison schon nach dem Ende einer großen Liebe aussah, wurde aufgrund einer Verletzung im Coburger Tor noch einmal aufgefrischt. Der laut Mannschaft beste Bierwart aller Zeiten ist Experte auf dem Gebiet der Biere. Aber seine Teamkollegen vermissen ihren Torhüter des Öfteren nach dem Spiel im VIP-Raum des HSC 2000 Coburg. Gerne würden sie wissen, was denn der Grund hierfür ist. Jan, der von den meisten Wolle gerufen wird, hat seinen Spitznamen sicherlich nicht wegen seiner lockigen Mähne verpasst bekommen. Ich persönlich blicke auf etliche Duelle mit Jan zurück und hätte mich bei meinem kurzen Engagement bei den Würzburger Wölfen im Derby beim HSC Coburg auf ein weiteres Duell gefreut. Dies hat aufgrund seiner Corona-Erkrankung zum damaligen Zeitpunkt leider nicht stattgefunden. Daher, lieber Jan, wünsche ich dir auf diesem Weg alles Gute für die vielleicht letzte Saison in Coburg.
Dankeschön. Danke dir.
Da sind viele Punkte, die wir abarbeiten müssen. Also da am besten finde ich die Geschichte mit dem Busfahrer. Wann warst du Busfahrer? Wer hat dich dafür gehalten?
Ja, klar. Aber das ist mir aber auch konkret passiert. Ich glaube, das war damals im Essen-Zeiten bei Tusem Essen, weil damals habe ich noch geraucht, da gebe ich zu. Und habe ich bei dem Bus geraucht und ich glaube, ob ich mich nicht täusche, das war in Metzingen, bei dieser Pinkhalle oder die da Frauen aus Metzingen da spielen. Und stand ich neben dem Bus und dann ist auch Hallmeister auf mich zugekommen, ob ich den Bus dann aber umparken kann, wenn ich mit dem Rauchen fertig bin, weil der stört da jemanden bei dem Einfahrt. Da habe ich gesagt, natürlich mache ich das gerne als Busfahrer, also ist kein Thema, ich kriege das hin. Da musste ich dann schnell die Busfahrer holen und die haben das natürlich umgeparkt. Dummerweise, wenn das jemandem passiert, behält sich für sich. Ne? Ich bin direkt in die Kabine gelaufen, habe ich allem erzählt, was mir passiert ist. Und seitdem habe ich so viel mich, dann habe ich immer bei neuen Vereinen diese Geschichte immer erzählt und bla 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 bla. Und deswegen hat man mich in Coburg, habe ich auch mich angeholt, gesagt, also als Busfahrer, als dritter Busfahrer kannst du mich ruhig anmelden bei dem langen Busfahrten oder so. Das kann ich ruhig erledigen, also ist kein Problem.
Busfahrer Wolle.
Kann man auch so sagen, ja.
Wie kommt das? Warum Wolle?
Warum Wolle? Weil das war wieder Essenzeiten und das war diese nach dem Insolvenz, diese Erstliga-Jahr, als Fabian Böhm damals gekommen ist und mit Hannes Lind habe ich in einer Mannschaft zusammengespielt und mit Pavel Prokopec, der Tscheche, der jetzt Co-Trainer bei Hagen ist. Und wir haben uns nach dem Training ausnahmsweise bei einem Bier trinken, haben wir uns Tschechisch unterhalten viel. Und ja, okay, in tschechischer Sprache sagt man viel ein Wort, das ist ein bisschen dickhandligeres Wort und das heißt Wolle. Die Wolle und das ist wie, ja, das kann man sich vorstellen, was das so ungefähr heißt. Es ist nichts Schlimmeres, aber auch nichts, einfach so ein Wort, wenn man ausspricht. Wenn man sich lange unterhält und mit was nicht einverstanden ist und so und streitet ein bisschen. Deswegen. Und Hannes und Fabi, die haben ständig, ey, Wolle ich herren und Wolle, dann bist du für uns Wolle. Dann habe ich gesagt, wenn ihr das so wollt, dann bin ich halt Wolle. Wow, und deswegen bin ich zum Spitzname Wolle. Dann hat der mir den Stempel da gegeben.
Tusem Essen, bist du 2008 hingekommen. Wir können ja mal deine ganzen Stationen durchgehen, weil du hast ja einiges gesehen. War aber nicht deine erste Station. Deine erste Station war ja Hamm 2005.
Mhm. Mhm.
Nach Essen kam noch Bietigheim und seit 2015 dann Coburg. Wie kam das überhaupt, dass du nach Deutschland gekommen bist? Wie kam das mit Hamm damals 2005 zustande?
Genau. Das war auch richtig interessante Geschichte, muss ich sagen. Weil nach dem Titel im Tschechei 2003 mit Friedrich Mistek haben wir noch eine Saison gespielt und dann Anfang Saison 2005 haben wir angefangen zu spielen, aber da hat man schon gemerkt, dass bei dem Verein so ein bisschen Geld knapper wird und die haben quasi dann nächstes Jahr 2006, war das März, glaube ich, die mussten leider nicht Insolvenz anmelden, aber die waren nicht in der Lage, einfach Gehälter und alles erfüllen, was die versprochen haben. Und die haben uns nur gebeten, die Saison zu Ende spielen, dass man dann weitermachen kann und so. Dann, das war quasi so Insolvenz, aber nicht offiziell, glaube ich. Das war nur Absprache zwischen Spieler und dem Verein. Und in der Zeit, als klar war, dass das nächste Saison dann halt nicht so wirklich weitergeht, dann hat sich damals ehemaliger Torhüter Miloš Labi, der in Balingen gespielt hat, und der kannte einen Berater damals aus Deutschland, und der hat mich, glaube ich, Anfang März 2006 einfach nur so angerufen und hatte mir gesagt, Jan, ich habe für dich einen Vertrag, ich schicke dir das per E-Mail. Und wenn du damit einverstanden bist, dann unterschreib einfach nur und komm zum Vorbereitung. Und glaube ich so, ja, Miloš, das klingt super, aber was heißt das jetzt? Wo ist das? Wie heißt dieser Verein? Ich schicke dir das per E-Mail. Dann habe ich E-Mail aufgemacht und da stand einfach Arbeitsvertrag für mich. Schon vorbereitet. Nee, E-Mail, das war Fax. Fax. Er hat das gefaxt damals.
Fax.
Und ich wollte das gar nicht glauben, deswegen habe ich ihm angerufen und wollte irgendwie vorbeifahren auch oder die Leute mindestens treffen, weil da stand echt, unterschreiben, ab 1.7. für ein Jahr Arbeitsvertrag mit Gehalt, alles, da stand da schon und war das unterschrieben von ihm und ich sollte nun entgegen unterschreiben und zurückschicken und dann zum Vorbereitung kommen. Dann hat es mir das irgendwie nicht gepasst und dann, ich bin bis heute wusste ich gar nicht, wer das mir so gut verkauft hat eigentlich, weil Miloš hat das nie gemacht. Ihm hat nur Ham kontaktiert. Der war einfach nur eingestellt, mich das weiterzuleiten. Aber auf der richtige Name, wer das irgendwie verursacht hat, ob Kai Rottenbühler damals mit Franz Dressel.
Genau, hätte ich jetzt auch gesagt.
Vielleicht schon, aber und deswegen ist das so zustande gekommen. Ne? Ich habe einfach nur Vertrag angeboten, ohne Probetraining, ohne hinzufahren, einfach ist mir direkt zugekommen. Und dem habe ich dann später, als ich nach Hamm gefahren bin, weil dann damals mein Vater hat als Bürgermeister gearbeitet, dann haben wir dort angerufen und sind wir trotzdem dort hingefahren, einfach nur sich umzuschauen, ob mich jemand nicht quasi so verarschen will oder so, sage ich so, weil damals war das nicht so selbstverständlich, diesen Weg. Ne? Dann sind wir hingefahren, dann zurück, dann haben wir das unterschrieben und so bin ich nach Hamm gekommen eigentlich, 2005. Ein Jahr verwechselt. Ich habe gesagt, März 2006, das war März 2005, ja.
Und da war Kai Rottenbühler auch schon Trainer von Hamm. Der war ja immer Trainer von Hamm.
War noch Spielertrainer. Ich habe den als Spielertrainer noch erlebt.
Ach.
Der war ein Jahr Spielertrainer. Das war auch coole Geschichte damals, weil Kai als Trainer, ne, war dann auch streng, ne, aber als Spielertrainer hat er immer vor dem Spiel erzählt, ja, keine Trickwürfe und so, wir müssen das ernst nehmen. Und erster Wurf hat er Hilfe übers Tor gemacht und ist da zurückgelaufen, ne, und dann alles, ey, Kai, du hast doch gesagt, keine Trickwürfe, ja. Das war eine coole Zeit, aber auch erfolgreiche Zeit, muss ich sagen. Weil die sind damals von dritter in die zweite aufgestiegen, 2005. Jetzt sage ich das richtig, diese Jahr, ja.
Inwiefern verfolgst du Hamm jetzt noch? Weil Rottenbühler hat ja auch noch bis 2020 dort gearbeitet und auch ein bisschen die Basis gelegt und das hat ja geklappt mit dem Aufstieg.
Ja, genau. Also er war, in meinen Augen war der immer der Mann von Hamm. Also der hat fast alle Erfolge da erreicht und lange gepflegt. Deswegen finde ich ein bisschen schade, dass das jetzt zustande gekommen ist, wie das zustande gekommen ist. Aber so ist das manchmal im Leben. Ne? Die Wege gehen dann halt sehr wahrscheinlich getrennt. Auch nicht so, wie man sich das vorstellt oder wünscht, aber so ist das halt mal im Leben. Ne? Aber ich habe das verfolgt. Ich verfolge eigentlich so ein bisschen alle meine Vereine. Entweder spiele ich gegen die in zweiter Liga oder gucke mir das halt gerne an, wenn was ist oder wenn die was schreiben und so. Nicht natürlich regelmäßig, nicht jeden Tag oder so, aber ab und zu bin ich informiert dann auch. Hm?
Aber einen Einschub mal ganz kurz. Hast du gerade gesagt, dein Papa war Bürgermeister?
War Bürgermeister, ja, 12 Jahren. Im Lavos sitze.
Aber dann wäre es mit der Politik doch nicht so weit weg.
Nee, ist nicht weit weg, ja.
Stark. Lass uns mal ganz kurz einen Schritt ganz an den Anfang gehen. Denn klar, du bist dann Meister geworden in Tschechien. Hamm hat gesehen, okay, der kann was und da wurde vermittelt und so. Aber du musstest dir ja trotzdem erstmal einen Namen machen. Im Tor. Wie bist du Torwart geworden? Weil ich habe gelesen, du warst sogar mal Fußballer, aber nicht Torwart, sondern Stürmer. Stimmt das?
Beide zusammen. Ich habe natürlich wie jeder Kind mit Turnen angefangen, mit Schwimmen, Skifahren, Tennis spielen, Handball, Fußball. Das habe ich alles gemacht. Aber damals, Fußball war mehr so, ja, okay, die haben Fußball gespielt, aber ich habe mit Handball angefangen und als Junge haben wir in der Schule immer so, wie das heutige Zeit dann ist für die Kinder, dass halt die Spieler gehen und machen die für die Kinder, dass sie sich bewegen und sowas. Das hat auch meine Meinung damals Papa gemacht, auch bei den Schulen als ehemaliger Handballer. Deswegen bin ich immer mit ihm viele Sportbereiche durchgegangen, die man durchgehen konnte. Und bin ich natürlich bei Handball gelandet und Handball ganze Zeit gemacht. Aber irgendwann habe ich die Kumpels aus der Klasse auch, das war auch Fußballer, die haben auch manchmal gesagt, komm, wir brauchen Leute und hier ist wenig los und komm zu uns. Und dann bin ich auch zum Training gegangen, aber habe gesagt, ich kann es maximal 1 bis 2 Einheiten machen, wenn es überhaupt, dann einfach nur vorbeikommen und dann schaue ich, wie das ist. Und Handball habe ich natürlich dabei gemacht, oder Fußball habe ich parallel gemacht, weil Handball war für mich das wichtigste immer. Und irgendwann ist das so auch entwickelt, dass auch sogar manche Erste-Liga-Vereine, was komisch jetzt klingt, ne, weil die haben sich auch manchmal gemeldet und die fanden richtig interessant, dass ich ohne Fußballtraining, ich war damals Torschützenkönig sogar vorne. Deswegen, die fanden das als Material richtig interessant und die wollten mich sogar auch so Jugend, nicht Profivertrag, aber so ein bisschen schon in die Bereiche so schon vorliegen und anbieten. Und damals haben wir schon mit Papa schon gesagt, okay, dann müssen wir das jetzt trennen, weil das verlangt schon dann ein bisschen mehr. Und dann bin ich bei Handball geblieben, weil ich war bei U16, bei uns war U16, 19 und 21 in der Nationalmannschaft. Als Captain auch war für mich wichtiger, weil ich war als Captain, wie sagt man das, Captain? Und in der Nationalmannschaft. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann bleibe ich nur bei Handball. Und deswegen bin ich mich dann von der Fußballkarriere auch getrennt.
Aber das hilft dir, habe ich mir sagen lassen, immer noch beim Aufwärmspiel, ne? Bei Jung gegen Alt im Fußball.
Ja, aber jetzt nicht mehr. Also als ich noch nach Coburg kam, 2015, und 2-3 Jahre war ich vorne mit Florian Bilek natürlich der beste Torschütze. Da weiß der Flo auch, da meckert er, da sagt er nichts. Aber dann hat er gesagt, weil das kann nicht sein. Und seitdem bin ich im Tor. Also jetzt mit Toren schießen, also im Training gibt es nichts mehr. Aber die alle, die mit mir die Karriere durchgegangen sind, mit mir gespielt haben, die wissen ganz genau, worüber ich rede jetzt.
Und da hat Bier gesagt, das kann nicht sein, du musst jetzt wieder ins Tor gehen.
Aber der hat seine natürlich, ja, ihm habe ich die ganze Menge Toren dann weggenommen, ne, im Training. Und ja, da kannst du ihn bei Podcast fragen oder du hast ihn bestimmt schon gehabt.
Ja.
Das kann er nicht bestätigen und damit war der nicht einverstanden so richtig, ne. Natürlich im Guten gemeint.
Na klar.
Und ich glaube, danach in Coburg, die Tradition, ich glaube, wir haben 3 Jahre bei Monatsabrechnung gegen den Jungen nie verloren oder sogar längere Zeit. Also da, ja.
Genau, das muss man wahrscheinlich dazu sagen, ne? Bilek und du, ihr wart dann in einem Team, oder?
Naja, es bietet sich an, ne? Ist auch knapp 40, ne? Schon, oder wie alt ist er? Immer, hey, der 50-Jährige ist wieder gekommen, deswegen muss ich ein bisschen zurückschießen.
Er hat tatsächlich, weil du sagst, auf ihn ist immer Verlass, er hat mir eine Frage für dich mitgegeben, die ich einmal stellen soll für ihn. Er fragt, wie viele Minuten eines normalen Trainings trainierst du eigentlich mit?
Ja, das ist genau Florian Bielek, was soll ich dazu sagen? Das, bei ihm hängt immer diese Torschütze, diese Fußballkrone, ne, die ich ihm genommen habe damals. Und bei ihm hängt das sieht man bei den Fragen. Also
okay, ja.
Klar trainiere ich ganze Zeit mit und dann sogar noch extra. Also er weiß das ganz genau. Deswegen bereitet so dumme Fragen vor. Also, ob ich noch mittrainiere, ob ich nur dabei bin oder so. Das stellt er mich ständig immer vor, solche Fragen. Ich verstehe das nicht. Also das ist genau Florian Wille.
Liebe Grüße an dieser Stelle. Wem hat denn der junge Jan Kulanek damals, der sowohl Handball als auch Fußball gespielt hat, so ein bisschen nachgeeifert? Hattest du Handballer oder auch Fußballer, die du toll fandst, die du vielleicht so ein bisschen als Vorbild genommen hast?
Ich tue mir da ein bisschen schwer, weil also Martin Galler kennt jeder, das tschechische Torwart. Der war nur 3 Jahre oder 4 Jahre älter als ich, glaube ich. Aber wenn man den verfolgt hat und gesehen hat, dann später natürlich. Ich kann es mir nicht erinnern als ganz Jungen. Weil als ich ganz Jungen war, ich kann es mir noch erinnern auf ein Nationalmannschaftsspiel, wo haben die Tschechen gespielt mit Barda und so, weil früher hat man nicht alles übertragen. Also alle Spiele oder Ligaspiele gab's nicht. So jemanden richtig im Fernseher zu verfolgen, da musste man schon Europameisterschaft spielen als tschechische Nationalmannschaft oder so. Und ich kann es mir erst so erinnern auf 1990, diese Finale Schweden und Russland im Prag, glaube ich, war das. Auf das erinnere ich mich und ein Jahr früher auf tschechische Nationalmannschaft. Aber so richtig Vorbild, weil wie gesagt, du hast nur ein Spiel gesehen oder maximal zwei Spiele, aber so wie heute, dass du einschalten kannst und die ganze Runde sich durchschauen kannst, die Möglichkeit gab es damals nicht. Wir haben nur draußen gespielt und so, und Fernseher hat man kaum geschaut. Also da musste man entweder live dabei sein oder im Lovosice dann halt dir, aber als ganz Junge kann ich mich nicht erinnern, muss ich ehrlich sagen, auf richtige Vorbilder. Und dann sage ich mir Martin Galler, aber der hat mich auch selber verfolgt, weil das war auch mein Gegner. Und er ist von meinem Gegner auch zu meinem Vorbild. Nicht von Still, von Spielen, aber allgemein, wie der das gemacht hat, das hat mich schon beeindruckt.
Und wen verfolgst du heute?
Ja, ich verfolge Handball allgemein. Also das jetzt will ich gar nicht sagen, dass ich blicke mehr Richtung nach zurück. Dann die Leute, mit denen ich gespielt habe, das freut mich, wenn die sich entwickeln. Und ehemalige Mitspieler und ganz jungen Leute vielleicht. Aber so, dass ich sage jetzt, ich habe Vorbild und dem verfolge ich, das habe ich nicht mehr. Mir macht Spaß und freut mich richtig, wenn die ehemaligen Spieler sich gut entwickeln. Vielleicht hat man auch ein bisschen was dazu beigetragen, kann man sich immer zur Frage stellen.
Wir können das ja mal am Beispiel machen. Was sagst du denn zu Olli Krechel?
Was sage ich zum Olli Krechel? Also Olli fand ich richtig interessant mit seinem Engagement und wie der das Handball gelebt hat, wie der, das war genau mein Gegenteil. Also, der hat diese Show zum Handball gebraucht für seine Leistungen, wie Silvio Heinevetter damals zum Beispiel, weil jetzt hat er sich auch sehr wahrscheinlich ein bisschen beruhigt auch. Und genau, der hat das geliebt mit Publikum, Kontakt und Feiern und Anfeuern und, das fand ich richtig interessant. Das hat mich auch beeindruckt, im Guten meine ich, weil das habe ich bis dahin nie so in der Menge erlebt. Deswegen hat uns das auch so gut zusammen funktioniert, meine Meinung nach, weil wir so unterschiedlich waren.
Ihr habt wann zusammen gespielt, als du nach Coburg kamst, oder?
Ja, genau. 2015. Das war 2015, als ich nach Coburg kam. Dann haben wir, ob ich mich nicht täusche, 2 Jahre zusammen gespielt. Ja.
Und ich habe gelesen in der Vorbereitung auf heute, du hast gesagt, das war der verrückteste mit denen ich zusammengespielt habe.
Ja, kann ich so sagen. Und es war auch so. Aber im Guten verrückteste, weil das ist schwer zu beschreiben. Das muss man sehen und erleben, wie der Tick bei Handball. Oder früher war das. Jeder beruhigt sich sehr wahrscheinlich mit der Zeit und ist dann nicht mehr so wie früher. Aber damals war schon beeindruckend.
Ich habe ihm das mal geschickt und habe gesagt, was sagst du dazu, was der Jan über dich sagt? Hier kommt die Reaktion von Oliver Krechel.
Hi Wolle, nachdem du deine Schuhe ja schon an den Nagel gehangen hast, freut es mich auf jeden Fall, dass du relativ schnell den Weg wieder nach Coburg gefunden hast und die gegnerischen Spieler zur Verzweiflung treibst. Ja, ich weiß noch, wie du damals in Coburg ankamst. Ich habe dir ziemlich am Anfang beim Umzug geholfen mit ein paar anderen Jungs aus der Mannschaft und man hat relativ schnell gemerkt, dass du ein ganz entspannter Typ bist. Alles lief wirklich ganz, ganz ruhig ab. Macken in den Möbeln ist egal, macht euch keine Gedanken. Ja, war auch der erste Umzug, auf dem ich war, wo es erst ein paar Bier gab und dann die Sachen getragen wurden. Ja, war es also direkt sympathisch und mir wurde gerade zugetragen, dass du mich für den verrücktesten deiner Torwartkollegen hältst. musste ich sehr drüber lachen. Ich glaube, du bist auf deine eigene Weise auch verrückt. Vielleicht nicht so extrovertiert wie ich, aber auf jeden Fall auch verrückt und das weißt du auch.
Danke, Olli. Das mit dem Bier natürlich hat nicht so wirklich gestimmt, ne? Also.
Genau, als er das gerade gesagt hat, hast du gleich Kopf geschüttelt und gesagt, auf gar keinen Fall.
Auf keinen Fall, weil ich kann es mir damals ganz genau erinnern, Olli. Das muss ich jetzt auf dem richtigen Weg bringen, weil damals bin ich gekommen mit meiner Frau und mit dem Umzugs, nicht Unternehmen, aber mit dem einen Tipp aus Biedingheim. Und der Einzige, der da stand vor der Wohnung, war der 16-jährige Fabi Apfel, jetzige meine Torwartkollege, der war damals 16. Und der war der Einzige, der da stand in der Zeit, wo wir das abgesprochen haben. Und als wir fast schon mit dem Umzug fertig waren, dann ist Olli mit Matthias Gerlich und ich glaube noch Nicola Franke damals war das, aber da bin ich mir nicht so sicher. Dann sind die angekommen und haben gesagt, cool, wir sind fast fertig. Dann vielleicht damals hat man angefangen, ein Bier zu trinken, weil wir schon fast fertig waren. Ne? Aber
das ist der Trick.
So genau war das.
Man kommt einfach zum Ende von einem Umzug und trinkt dann das Bier.
Aber okay, die haben trotzdem geholfen mit paar Möbelstücken. Ja, das
herrliche Geschichte. Aber apropos Bier.
Ja.
Wir haben vorhin schon gehört, dass du laut Simon, und der hat es ja aus der Kabine zitiert, der beste Bierwart von Coburg bist. Und seit wann warst du das? Wie kamst du dazu? Und was muss man überhaupt machen, um ein guter Bierwart zu sein?
Ja, okay. Ich weiß nicht, dass das jetzt irgendwie komisch klingt, weil das ist trotzdem ein Podcast über Handball und diese Sachen. Aber wenn ich ehrlich bin, für mich hat's Bier nach dem Spiel oder nach gewonnenen Spielen und sowas immer zum Handball hingehört. Also früher hat man das nicht in der Kabine getrunken, aber wir waren als Mannschaft immer verpflichtet, irgendwo hinzufahren. Da gab es sogar Rennen nach dem Trainingseinheiten, weil du musstest Tag vor dem Spiel ein Bier trinken, war Pflicht für jeden von der Mannschaft. Und wir haben so Standkneipe und dann musste man erst hinfahren, zum Tisch sich hinsetzen, bestellen und dann hat man erst gemerkt, wer zu spät gekommen ist und wer nicht. Wir haben manchmal auf die Hauptstraße geparkt, im Winter ohne Autokratzen gefahren. Manche haben einfach Mütze drauf gemacht, Fenster runter und sind die hingefahren. Zwei davon haben vergessen, Licht anzumachen, wie wichtig das war. Aber das ist auch jetzt komisch, weil das darf man natürlich nicht machen. Aber man hat auch vor dem Spiel schon Pole Position, hat Autos zugeparkt, dass die nicht schnell losfahren können. Und dann hat man geduscht und die anderen schon, ich fahre schon los, ich dusche heute jetzt nicht, dusche ich zu Hause, dass ich dann nicht Strafe zahlen muss. Und der wurde dann zugeparkt von dem anderen. Deswegen musste er sowieso warten. Und das hat so angefangen, auch vor dem Spiel in Tschechei. Und das hat sich immer so durch Jahre entwickelt. Und für mich hat einfach das Bier, das hat auch der Mannschaft zusammengeschmissen in meine Augen oder nach dem Spiel im Bus hinten. Oder ich habe auch manchmal gerne Bier getrunken, nicht nur wegen Bier trinken, aber dass man der Zeit in der Kabine verbracht hat und man konnte mit den Leuten auch sich unterhalten. Deswegen hat das für mich immer so dazu hingehört. Einfach Bier ab und zu auch nach dem Training. Der Flo wird natürlich lachen jetzt wieder, aber der ist da nicht live eingeschaltet, deswegen darf ich das sagen. Ab und zu und nach dem Spiel und natürlich in den Bussen und so. Und das hat mir da immer dazu hingehört.
Warum wird er lachen?
Ja, weil der wird sagen, der mag das bestimmt vor dem Training und Vormittag, Nachmittag, was natürlich Quatsch ist. Ne? Ich habe zu Hause gar kein Bier zu Hause. Ich trinke zu Hause kein Bier. Das glaubt mir keiner. Weißt du was? Ich trinke ein Bier im Training und nach dem Spiel. Ich habe kein Bier zu Hause. Ich habe keins, ja, weil ich trinke nicht gerne alleine oder sowas. In mich gehören die Leute dazu und ich war gewohnt, wie gesagt, früher auch mit vielen Leuten, da gab es Stammtisch und da konnte man hingehen und hat so mindestens die Hälfte der Mannschaft da getroffen, abends, am irgendwelchen Tag. Also warst du quasi nie alleine irgendwo, ne?
Genau, weil du sagst eben, das ist hier ein Handball-Podcast, was reden wir über Bier? Aber bevor jetzt hier jemand ankommt und sagt, was machen der Kolanek und der Martin Star, die frönen jetzt hier den Biergenuss? Nein, aber was du natürlich sagen willst, Mannschaftsgefüge, Soziales, das führt alles dazu. Wir sagen jetzt ja nicht totalen Alkoholkonsum, sondern du sagst halt, man hat zusammengesessen, Bier getrunken und auch offenbar in einer höheren Liga ist das ja der Fall.
Auf jeden Fall. Aber man redet nicht gerne darüber, ist auch gut so, weil das schauen vielleicht auch Kinder an und so und die brauchen also nicht unbedingt das Wissen.
Trotzdem ist es ja eine coole Geschichte. Du hast eben erzählt, dass ihr euch gegenseitig zugeparkt habt, damit du schneller warst als der andere sozusagen.
Ja, das war in Tschechei, weil wie gesagt, man muss den Tag vor dem Spiel quasi sowas wie Mannschaftsbesprechung machen. Mannschaftsbesprechung nach der Mannschaftsbesprechung in der Halle. Also wir haben uns quasi getroffen. Alle von der Mannschaft, der zu spät kam, musste die ganze eine Runde bezahlen. Deswegen, der zu spät zum Training gekommen ist, das war auch wichtig. Nicht zu früh bei dem Training zu sein. Ne? Damals war das ein bisschen anders. Also der Allerspäteste hatte die beste Pole Position, um loszufahren gehabt im Endeffekt. Weil der konnte sich als letzter entschieden, während der zuparkt und so. Und das hat irgendwie auch richtig gute Stimmung gemacht. Und Und seitdem hat mir dazu auch wie gesagt, mir hat das immer Spaß gemacht. Und dann auch in den Kabinen. Deswegen, manche denken, warum geht er nicht ins VIP-Raum nach dem Spiel? Aber ich sitze gerne mit dem ehemaligen Spieler, weil ich finde auch viele, die du kennst jetzt seit den Jahren und quatsch so gerne, weil ich bin kein Typ, der gerne über, ich weiß nicht, Instagram oder sowas, das weiß jeder, der mich kennt, dass ich das heute angeschaltet habe, das war schon ein Wunder für mich, dass ich das hinbekommen habe. Und
mit dem Podcast hier jetzt?
Podcast, ja, das war ganz knapp. Und, nein, natürlich Spaß, aber ich treffe lieber gerne persönlich und quatsche mit den Leuten und deswegen gehört das für mich so hin. Das habe ich aber genauso im Hamm so gemacht, genauso im Essen, genauso im Bindingheim. Es ist leider ein bisschen nicht so, wie es sein soll, aber bei mir war das immer so.
Du hast in dem Interview, das ich gelesen habe, aber auch gesagt, dieses Zusammensitzen in der Kabine und so weiter, das hat sich ganz schön verändert aufgrund beispielsweise der Handys heutzutage, aufgrund der Gesellschaft heutzutage.
Du hast ja wahrscheinlich das Interview gelesen, wo der mich das...
Fränkischer Tag war das, Fränkischer Tag.
Ja, genau, aber da wird der Andi Schröder sehr wahrscheinlich jetzt lachen. Der hat es mir falsch verstanden. Weil ich wollte so sagen, die Zeiten sind heute ein bisschen anders geworden, weil die Leute auch durch viele neuen Ernährungsberater und diese Sachen, die auf die Leute zukommen, und Handy und Internet und viele gerne schauen. Aber der hat das so geschrieben, weil die Leute nur mit Handy sitzen. Und das habe ich so nie gemeint. Es sitzt keine nur mit Handy. Aber im Großteil, die Leute nach dem Training schauen, was auf dem Handy passiert ist und was die andere. Und das ist nicht so mein Ding, weißt du was? Ich mache Trainingsende, dann will ich mich ausruhen, will ich auch vielleicht manchmal nach dem Spiel auch über Handball reden oder vor dem Spiel. Und deswegen, ich habe es mir immer gedacht, diese Zeit, der man sich dafür nimmt, dann verbindet man auch viele wichtige Sachen damit. Dass du entweder von Trainer kann dich ansprechen, Spieler oder Taktik oder einfach nur Bier trinken und quatschen mit den Leuten. Also für mich hat es immer hingehört. Also ist bis heute so geblieben. So bin ich halt.
Dann eine letzte Frage dazu. Bierwart bedeutet ja, dass du dafür sorgen musst, dass immer das Bier dann in der Kabine dabei ist. Oder was sind da deine Aufgaben?
Ja, genau, das stimmt, ja. Aber das war für mich auch easy, weil im Endeffekt habe ich das nicht, ich will nicht sagen, Flo wird sagen, ja, der hat das sich für sich vorbereitet immer, aber ich wurde damals angesprochen, weil die haben leicht mitbekommen, dass ich damit ganz gute Erfahrung gehabt habe da in der Vergangenheit und deswegen habe mir, ich glaube, Flo war das, ja, der ist für alles zuständig, was mir in Coburg passiert ist und im Guten. Und deswegen, der hat gesagt, dann kannst du dir vorstellen, dass du vielleicht als Bierwart hier unterwegs bist, haben wir noch, klar, warum nicht? Und im Endeffekt war das auch gut, weil da haben wir immer ausreichend gehabt für uns und konnten wir auch gut quatschen.
Und jetzt ist dein Nachfolger Viktor Glatthardt. Mhm. Wie macht der sich?
Ja, der macht das auch gut, weil ja, die Aufgabe ist nicht irgendwie die aller schwierigste, ne? Oder wie die alle Aufgaben, die bei der Mannschaft einfach da vorkommen. Also einfach nur dafür sorgen, dass da immer was ist und dass die Leute angesprochen werden, da vielleicht was zu besorgen und dass der Kühlschrank, die wir jetzt schon in der Kabine haben, ne? Früher haben wir keine Kühlschrank in der Kabine gehabt, jetzt hat man das hinbekommen, also muss man das nicht schleppen von verschiedenen Räumen und zusammenstellen. Und ich kann es mir noch erinnern, ganz früh im Hamm war das so, da hat jeder sein Getränk gehabt. Und du bist dann in Getränkeladen gelaufen, hast du, glaube ich, für 25 Euro eingekauft, weil eine hat Cola Light im Plastik, eine hat Cola normal im Glas, sich vor eine wollte 0,5, eine wollte 0,33, eine wollte Bier, eine wollte Radler, eine wollte das und Mezzomix und Karamalz und also... Das fand ich übertrieben damals. Aber damals gab es auch kein Bierwart. Da wurde man nur angesprochen und der musste das einfach erledigen. Aber dafür hast du schon ein bisschen Zeit gebraucht, ne, um das alles zusammenzustellen. Ja. Das fand ich witzig.
Ich wollte gerade sagen, also scheint sich das ja durch die Jahre immer gezogen zu haben. Also warst du das auch bei den anderen Stationen?
Das hat sich in guter Richtung da entwickelt, dass vielleicht einer dazu zuständig ist und nicht hat jeder was zu sagen, was der sich wünscht und so. Gibt's ein gewisse Getränke und heutige Zeiten auch, aber auch natürlich viele, viele Sportgetränke gibt's auch. Und was auch gut ist, ich finde das auch gut.
Damit haben wir die Frage des Trainers auch abgearbeitet. Brian Ankersen, liebe Grüße, hat nämlich gefragt, wie das so läuft mit dem Nachfolger, mit Viktor Glattert. Kurzes Päuschen hier im Podcast und ich weise auf eine Aktion hin, die wir haben mit TR Germany, dem Reiseunternehmen, das eine Reise zum Rewe Final Four nächstes Jahr nach Köln anbietet. Das habe ich in den letzten Ausgaben hier schon angeteasert. Nächstes Jahr Rewe Final Four zum allerersten Mal in der Lanxess Arena in Köln und ihr könnt bei einer Abendveranstaltung dabei sein mit keinem geringeren als Henning Fritz. Köln hat für ihn ja sowieso eine besondere Bedeutung, nicht nur wegen des gewonnenen WM-Finals dort in der Arena. Ihr könnt ihn dort treffen. Er wird an einer Abendveranstaltung teilnehmen. Wir beide sprechen über das Rewe Final Four, aber auch über seine ganz besondere Karriere. Im Grunde so ein bisschen, was wir hier mit Jan Kulanik machen, nur halt live. Und ihr könnt dabei sein und ihr könnt eure Fragen an Henning Fritz stellen. Ich packe euch den Link zu tr-germany.com und den genauen Link, wie ihr zu dieser Reise kommt in dem Paket, ist nämlich, es sind die Tickets fürs Rewe Final Four, die Abendveranstaltung, das Hotel, also ein fantastisches Wochenende in Köln, das ist alles dabei. Ich packe euch den Link in die Shownotes und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns nächstes Jahr in Köln beim Rewe Final Four sehen. Jetzt aber weiter zurück zu Jan Kulanik. So, jetzt Spaß beiseite. Wir waren in deiner Zeit in Tschechien, wir haben ein bisschen über deinen Wechsel nach Hamm gesprochen, dann ging es weiter zum TuS'em nach Essen. Das war eine sehr aufwühlende Zeit, glaube ich, mit Aufstiegen in die erste Liga, ging aber auch direkt wieder runter, dann irgendwann wieder der Aufstieg. Was ist so aus der Zeit geblieben?
Ja, nur das Beste. Also ich muss sagen, ich war, als ich nach Essen gewechselt bin, das war nach meiner ersten und fast letzten schweren Verletzung. Das war meine Knieverletzung damals im Emsdetten. Und der war 2008 im März und Ende 2008 war ich dann schon wieder fit und bereit zu spielen. Und damals, das kann ich mich erinnern wie heute, als ich einsteigen wollte im Hamm im Training und jetzt muss ich auch vielleicht auch die zweite Seite von Kai Rottenbühler sagen, der hat mich kaum informiert. Also der hat mir irgendwann zum Geschäftsteller oder ins einen Raum gerufen und hat mir gesagt, hey Jan, ja, hier wird ein bisschen schwierig und bla bla bla, du hast heute 16 Uhr im Essen-Training. Ne? Kannst du dir das vorstellen, es ist 11 Uhr, schaffst du das? Dann habe ich gesagt, naja, okay, gerne, warum nicht? Dann bin ich ins Auto eingestiegen und dann bin ich ganze halbe Jahr zwischen Hamm und Essen gependelt, da immer zum Spielen und Trainingsanheiten, weil natürlich mit Wohnung und ich habe es nur bis Saisonende Vertrag gehabt. Deswegen, ich konnte auch keine Wohnung mieten oder irgendwo da übergehen, weil mit Kündigung und neuer Mietung hat es für ein halbes Jahr nicht viel Sinn gemacht. Aber ich wusste davon nichts, aber war genau der richtige Schritt für mich, weil nach Verletzungen, ich bin quasi direkt in die erste Liga eingestiegen. Und damals war die Insolvenz, ich glaube, es war die allerletzte, die bei Essen passiert ist, ob ich mich nicht täusche jetzt. Und ich konnte damals richtig gut trainieren, damals noch mit Patrick Winczek und die Hälfte von der alten Mannschaft, sowas wie Jörg Lutzeberger, die waren noch dabei. Dann sind zwei Slowaken und sechs Engländer, glaube ich, weil die Engländer haben sich damals wie Olympiaspiele im eigenen Land vorbereitet oder sollte in nächsten Jahren folgen. Und sind dazu gestoßen und so haben wir die erste Liga natürlich dann, wir konnten das nicht halten, natürlich die Liga, das war auch klar. Oder es war sogar schon klar, dass man absteigt, ne, nach dem Insolvenz. Aber wir konnten ein halbes Jahr erste Liga spielen und das hat riesen Spaß gemacht. Und dann habe ich da, glaube ich, 2 Jahres Vertrag unterschrieben und bin ich im Essen geblieben, ja.
Zu wem noch Kontakt so aus der Zeit?
Ja, ich habe regelmäßig, wie gesagt, da blicke ich jetzt wieder. Ich bin nicht Mensch, der mit Leuten schreibt und so. Ich treffe die gerne. Genauso wie Patrick Winczek. Wenn ich gegen Kiel spiele, quatsche ich gerne mit Patrick. Wenn ich die Leute aus Vergangenheit treffe, aber ich habe nicht irgendwo 100 Leuten am Instagram oder Facebook oder sowas, weil das ich sowieso nicht habe. Und tausche ich mich nicht jeden Tag mit dem was aus. Also ich treffe gerne Leute, quatsche ich dazu, trinke gerne ein Bier dazu. Aber so Kontakt, dass ich regelmäßig mit jemandem telefoniere oder so, das mache ich nicht.
Was ja schon besonders ist, dass du dann einfach so spontan bist, so flexibel bist und sagst, okay, dann gehe ich halt nach Essen.
Ja, okay, aber ich konnte natürlich bleiben im Hamm, aber es hat nicht so viel Sinn gemacht, weil wenn der Verein sich so über mich, ohne mich schon entschieden hat, dann hast du keine anderen Wahl. Und in meinen Augen, ich habe das so im Leben immer so gehabt, das, was dir passiert, muss nicht das Schlimmste für dich sein. Also ich habe die Erfahrung immer gehabt, okay, es kommt wieder was Neues und das kann vielleicht was Besseres sein. Das hat sich aber bei mir aber auch in der laufenden Au bestätigt. Das war auch die Nichtverlängerung zum Beispiel in Biedingheim, habe ich bis heute auch nicht verstanden. Aber war gut dann, um nach Coburg zu kommen. Also deswegen, ich habe das damals, habe ich die Erfahrung noch nicht gehabt. Aber vielleicht nach der Insolvenz in Tschechei, wo Geld ausgegangen ist, auf einmal ist jemand gekommen und hat mir direkt Vertrag quasi in die Hand gedrückt, dann war das auch gut im Endeffekt, dass die Gelder ausgegangen sind. Und vielleicht war auch gut, dass man mich nicht haben, weil damals habe ich mit Martin Zimmer gespielt, da waren wir ziemlich starke Torwart-Duo für zweite Liga. Und dann war das auch gut, dass die Wege sich vielleicht getrennt haben und ich konnte wieder einen anderen Weg dann im Essen anfangen. Und für mich ist damals der Thorsten Friedrich von Essen, das war mehr so der Tausch, ne, nach der Insolvenz, dass der quasi nach Hamm gegangen ist. Und dann war kein Torwart mehr dann im Essen. Und das war für mich dann gut. Deswegen, was sollte ich sonst sagen? Ne? Natürlich hat das ein bisschen stressige Faktoren waren dabei, ne? Weil du, quasi war das immer noch 70 Kilometer, aber 70 Kilometer nach Essen. Es ist nicht 70 Kilometer wie auf Autobahn. Ich bin einmal 3,5 Stunden gefahren, ne, zum Testspiel. Und in der Halbzeit habe ich angerufen, ich habe immer noch 20 Kilometer und fahre ich 2:15 schon. Also dann hat der Trainer gesagt, ja, okay, dann drehe ich um und fahre heim. Ne. Aber manchmal hat es gut geklappt, weil dann haben immer im Essen, baut man immer was auf Autobahn. Ich weiß nicht, wie die das schaffen. Aber immer wenn du hinfährst, gibt's irgendwo Baustelle. Und die da mitgebaut sind, wahrscheinlich den ganzen halben Jahr oder ich weiß nicht. Aber also das war schon, ja, da hat man ordentlich Zeit im Auto verbracht in einem halben Jahr.
Ja, für alle, die da im Ruhrgebiet wohnen, ich glaube, die können das absolut, absolut bestätigen. Aber was ich dann so beeindruckend finde, ist diese Art, diese Herangehensweise, wie du es betrachtest, weil es ist ja durchweg positiv, weil es könnte ja auch Leute geben, die dann erstmal richtig sauer sind und das eben nicht versuchen, in positive Energie umzuwandeln.
Ja, genau, weil es bleibt dir sowieso nichts übrig. Wenn du dich, wenn du lange da drin hängst und beschäftigst du, warum das zustande gekommen ist, warum die haben so Entscheidungen getroffen, es bringt dich sowieso nichts. Du musst sowieso nach vorne gehen und weiter und dich fokussieren auf die neuen Aufgaben. Und dass du dann noch hängen bleibst und ständig dich damit beschäftigst, das ist nur negativ und das brauchst du nicht im Endeffekt. Es ist nicht einfach, weil man will auch manchmal wissen, warum das so zustande ist, aber es ist keiner verpflichtet, dich das zu erklären auch. Und mir wurde das auch niemals erklärt, irgendwie so in der Richtung. Ja, weil ich habe auch damals zum Beispiel später auch mit Franz Dresser gesprochen und ich fand das die Entscheidung auch schlecht natürlich von der Seite von dem, aber die haben die damals einfach getroffen und mir war das im Endeffekt egal, weil für mich war das gut, ich konnte spielen und ich wollte immer da sein, wo man mich haben wollte. Oder ist auch logisch, du willst nicht irgendwo an dem Ort sein, wo die Leute dann über dich, ja, sie nicht sicher sind und wäre lieber, wenn der irgendwo anders ist und der ist geblieben und jetzt verlangt er, dass der soll spielen und wir haben ihm gesagt, der wird nicht spielen. Nö, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das und bin nicht hingegangen.
Und hast du es akzeptiert, genau. Am Ende des Tages ist ja auch das Profigeschäft einfach so.
Genau so ist das. Also da werden Entscheidungen getroffen, mit denen man vielleicht nicht einverstanden ist oder so, aber ich kann es aber auch manchmal verstehen, weil du bist auch als Geschäftsführer oder Trainer immer nicht ständig verpflichtet, jemanden zu erklären, warum du diese Entscheidung getroffen hast und warum nicht andere und so. Es ist halt so. Es ist auch gut, dass das so ist. Man muss nur damit klarkommen. Ne?
Und es war ja auch nicht der schlechteste Schritt, denn ihr habt ein paar Jahre in der zweiten HBL dann gebraucht nach dem Abstieg, seid dann ja aber 11-12 wieder aufgestiegen.
Ja, genau so ist das. So war das. Aber man muss sagen, wenn man jetzt zurückblickt, wir haben auch schon damals, die haben im Essen, was die fast jedes Jahr schaffen, wir haben damals überragende Mannschaft zusammen gehabt. Ne? Die haben Mannschaft gestellt, zusammen mit Juliuskin und Pitschkowski Und die allen, die das später bis Nationalmannschaft geschafft haben, Ole Ramel war damals da und das war alles damals zweite Liga Leute. Ich will keinen vergessen. Ich vergesse sowieso sehr wahrscheinlich jemanden, aber die Mannschaft war schon stark genug, um aufzusteigen und deswegen sind wir auch aufgestiegen. Also so war das damals.
2008 bis 2013.
Ja.
Tu zum Essen. Dann Bietigheim. Wie kam das?
Ja, das war auch ziemlich witzig. Ich will das jetzt, ich hoffe, dass die Leute mich dann verstehen, wenn ich das sage, wie das war, weil ich will nicht, dass die dann Leute denken, dass was für Amateure da unterwegs sind. Aber irgendwann ist auf mich Geschäftsführung, weil die haben damals nach dem Aufstieg, haben die Ante Vukas, glaube ich, der ist jetzt im vierten Liga irgendwo unterwegs oder ich sag dritte oder vierte. Das war damals kroatischer Torwart, der war die Nummer zwei hinter Alilovic und die haben dem nach dem Aufstieg zu uns geholt. Zu mir und Sebastian Bliss, der dort jetzt gestandene Torwart seit Jahren ist und ganz groß geworden ist und genau.
Der ist jetzt beim TV Emstetten mit Olli Krechel zusammen.
Der Ante Vukas ist jetzt im Emstetten. Das habe ich nicht mitbekommen. Okay, das kann gut sein. Super netter Kerl. Und der ist damals gekommen für die erste Liga, ja. Im Leichtlingen hat er gespielt, auch da habe ich ihn verfolgt. Und der war dann zu erster Liga, ja, gekommen und dann hat er sich Kreuzband gerissen. Aber warum bin ich nach Bietigheim? Weil irgendwann im März, jetzt sage ich diese Zeit dann richtig, weil Anfang habe ich das verwechselt. 2015 am März ist auf mich Geschäftsführung zugegangen. Die haben die Kündigungsoption von dem Ante vergessen zu kündigen. Und jetzt droht, dass wir zum Dritt spielen müssen nächste Saison. Dann haben die mich gebeten, ob ich mich vorstellen kann, den Vertrag so aufzulösen und nach Bietigheim zu gehen. Dann in dem Moment war eigentlich schon klar, okay, dann warum nicht? Und mache ich. Und damals war der Hartmut Meyerhofer, glaube ich, der ist von irgendwelcher dritter Liga-Verein nach Bietigheim gegangen. Und der hat mich damals angerufen. Und wir haben uns unterhalten und sehr wahrscheinlich danach habe ich mich entschieden, dass ich das mache, weil ohne mit jemandem zu reden. Aber damals hat mir der Geschäftsführer, der ist jetzt nicht mehr da. Wie hieß der da? Die Name habe ich schon vergessen, von Bietigheim. Ist egal. Und der hat mir auch angerufen und da habe ich gespürt, dass die mich wieder haben wollen. Dann habe ich, weil weißt du was, wenn die auf dich jemand zukommt und sagt, kannst du dich vielleicht vorstellen und das, dann ist das ganz klare Indiz für mich, weißt du was. Entweder dieses Jahr oder nach nächsten Jahr oder so und dann hast du keine Zeit zu verlieren. Dann musst du handeln und ist gut, wenn die Angebot und Möglichkeit direkt da sind, dann ist gut, das zu machen und deswegen habe ich mich so entschieden, habe ich den Vertrag aufgelöst und bin ich nach Bietigheim, ja.
Ganz kurz einmal, er ist vom TSV Friedberg gekommen, Meyerhofer.
Genau. Richtig.
Um das einmal für die Historiker hier einmal richtig einzuordnen, der 2013 nämlich die Drittligameisterschaft gewonnen hat.
Richtig, stimmt.
Und dann kam auch er nach Bietigheim, da seid ihr aufeinander getroffen. Hattest du mit irgendeinem Trainer in all den Jahren, jetzt nicht auf Meyerhofer bezogen, ganz allgemein gefragt, weil du hast ja ein paar Trainer gesehen, irgendeinem Trainer überhaupt mal Probleme oder bist du mit allen immer gut klargekommen?
Ja, was heißt Probleme? Also jeder Trainer ist anders. Also Probleme werde ich das nicht bezeichnen. Also gab es spezielle Trainer, im Guten, im Schlechten. Da kann ich zum Beispiel Kai Rottenbieler dazu ordnen oder Mike Hanschke zum Beispiel. Der ist auch spezieller Mensch, aber im Guten gemeint. Speziell ist nicht für mich, dass die schlecht sind oder so. Aber sind mal so. Zum Beispiel Jango ist komplett unterschiedlicher Mensch. Jango ist einfach gleiche Linie weiter und du weißt, wo du bist. Bei dem, wo ich sage, die waren ein bisschen spezieller. Das heißt, da wusstest du nicht ganz genau, was an dem Tag zukommt. Aber fand ich auch gut, weil das ist auch manchmal wichtig. Nicht, dass du genau weißt, wie die Stimmung wird und welche Laune. Und mit den beiden komischerweise, hat man auch viele Erfolge zusammen gefeiert. Mike Hanschke war damals nach dem Aufstieg auch bezeichnet als bester Trainer der zweiten Liga. Da hat er Aufzeichnung bekommen. Also man hat auch Erfolge, aber das war für mich mehr so Trainer, wo ich für mich mich gesagt habe, okay, das war schon speziell, sag ich so. Muss bei Wort speziell bleiben.
Nee, aber es ist verstanden, dass das auf keinen Fall negativ konnotiert ist. Punkt.
Das ist nicht, kein Mensch ist so wirklich negativ, oder? Das ist nicht so, aber auch nicht so konstant in Meinungen oder Verhalten und so. Bist du halt mal, die waren auch viel emotiver, emotionaler, weißt du was, so während der Spiele, aber auch menschlich. Manche Leute sind halt emotiv bei Spielen, manche sind aber emotiv auch im normalen Leben. Und da konnte ich die beiden dazu ordnen, ja. Maike Hanschke und Kairo Dampila.
Hanschke, der ja letzte Saison noch mal kurz in Großwallstadt vorbeigeschaut hat. Genau. Jetzt ist er, glaube ich, wieder in Luxemburg, oder?
Ja, der ist, glaube ich, ob ich mich nicht täusche, irgendwo in Luxemburg als Co-Trainer oder irgendwelch, schon aber lange, ne? Das ist so seit 5 Jahren.
Ja, ich meine Sportdirektor beim Handballverband dort.
Direktor, genau.
Kurz auch mal die Nationalmannschaft trainiert, interimsweise, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir kommen vom Thema ab, aber ein ehemaliger Mitspieler von dir in Bietigheim ist jetzt auch Trainer, André Lohrbach.
Ah ja, okay.
Der ist ja Trainer in Altenholz und der hat mir ein paar Fragen mit auf den Weg gegeben, weil er sehr gerne, glaube ich, an die Zeit auch zurückdenkt und Fragen mitgegeben hat, die auch alle augenzwinkernd gemeint sind. Das müssen wir vorneweg einmal schieben. Er fragt zunächst, welcher Spieler in der Historie der zweiten Liga bringt am meisten Pech?
Also mir bringt der meisten Pech, oder? Ach so, ja, dann ist er sehr wahrscheinlich der Marc Beckstein, ne?
Ach so, wegen des Namens jetzt?
Ja, ich weiß nicht, ich habe die Frage sehr wahrscheinlich nicht verstanden, aber über Marc Beckstein haben wir auch manchmal so Witze. Ich weiß nicht, ob das in Bietigheim war, weil wenn du mit Marc spielst, das ist nichts gegen Marc jetzt, sorry, ich muss mich entschuldigen, aber mit dem Namen, dann braucht man sich nicht wundern, dass man ein bisschen Pech gehabt hat, ne? Ich dachte, der hat das so gemeint. Ich habe die Frage jetzt wahrscheinlich falsch verstanden, da wird der an die Stelle wieder lachen. Weil das passiert mir fast nie.
Marc Pechstein, jetzt bei Empor Rostock. Liebe Grüße.
Genau. Aber wieder im Guten gemeint. Also das ist nicht jetzt, das war nur wegen dem Namen.
Zweite Frage von André Lohrbach. Wie läuft deine Pokerkarriere?
Ja, ich habe keine Pokerkarriere. Also das habe ich, damals gab es Zeiten, wo man das gerne im Bus gespielt hat, im Bietigheim ist da haben wir schon, da sind wir mit Pokerfahrten vor dem und nach dem Spiel auch aufgestiegen, ne? Also ideale Vorbereitung. Also ich verrate vielleicht Sachen, die Leute dann gar nicht hören wollen, aber da sind wir bis zum Ankommen bei der gegnerischen Halle einfach gepokert und nach dem Spielende haben wir wieder angefangen und bis Ankommen im Bietigheim haben wir auch wieder gepokert. Deswegen, ja, also das gab es damals im Bus, aber sonst, ich habe keine Zeit für sowas. Also wenn ich Zeit habe, dann verbringe ich mit meiner Familie. Das weiß jeder über mich, mache ich auch gerne. Und ja, Pokern gab es damals mehr oder weniger dann im Bus.
Genau, weil du immer in Klammern dahinter setzt, dass ja hier alles mit einem Augenzwinkern zu sehen ist, ein bisschen Spaß zu sehen ist. Ich glaube, um dich mal zu beschreiben, so wirkst du. Du nimmst die Sache sehr, sehr ernst. Der Spaß darf aber nicht zu kurz kommen, damit die Sache am Ende auch gut wird. Aber das alles im Kreise der Mannschaft, wenn es dann nach Hause geht, Familie ist Familie, da wird dann kein Blödsinn gemacht. Zu Hause hast du kein Bier, zu Hause wird nicht gepokert oder so, sondern alles im Kreise der Mannschaft, um das Mannschaftsgefüge auch so ein bisschen zu verbessern.
Ja, genau. Genau so ist das. Genau so hast du richtig, richtig beschrieben da für mich. Genau so sehe ich das auch.
Matthias Gerlich, mit dem du zusammengespielt hast, der hat es sich nicht nehmen lassen, dir auch nochmal Grüße zu schließen, um den Podcast hier nochmal rund zu machen.
Servus Wolle, ich hoffe, dir geht's gut. Ich freue mich sehr, dass die zweite Liga ihren tschechischen Bierkutscher zurück hat. Aber rein vom Leistungsniveau hättest du meiner Meinung nach eh noch 10 bis 20 Jahre locker spielen können. Von dem her umso schöner, dass du wieder da bist. Ich hätte da noch mal eine Frage, und zwar spielt ihr auf den Auswärtsfahrten eigentlich immer noch Karten? Und wenn ja, gibt es da mittlerweile eine Calling Station, die dir ebenbürtig ist? Und mit wem philosophierst du eigentlich mittlerweile über Poker im Bus? Würde mich über eine Antwort sehr freuen. Ansonsten liebe Grüße nach Coburg, euch eine gute Saison und dir viel Spaß beim Rückraumspiel an den Wahnsinn treiben. Ciao, ciao, dein Matze.
Er hat mir dazu noch eine Nachricht geschrieben und schreibt, Jan ist Poker-Professor. Er liebt es, wenn schlechte Spieler wie ich mit nichts einfach irrwitzige Calls tätigen und ihm sein Spiel damit verhageln. Da kann man schon mal im Anschluss eine Stunde drüber philosophieren mit ihm.
Ja, ich weiß nicht. Also Matze hat andersrum. Jeder spielt Poker, um sich gut zu präsentieren und gut zu spielen. Matze war genau der Gegenteil. Ihm hat Spaß gemacht, die Leute einfach zu bluffen und einfach schlechte Sachen zu machen. Und dann hat er die immer gezeigt und das war für ihn. Deswegen hat er über Call Extension geredet und so. Also Matze als Pokerspieler, also da hätte er also wahrscheinlich keine Karriere gemacht. Aber der weiß das auch selber. Der hat mehr um Spaß zu haben gespielt und genau hat das so ausgesehen auch. Und mit ihm war immer Spaß. Hat immer Spaß gemacht, das zu machen. Und gut, dass er sich auf sowas so erinnert. Das freut mich umso mehr, ja. Und grüße ihm natürlich auch zurück, ja.
Dafür hat es ja im Handball ganz gut mit ihm geklappt, sage ich mal.
Genau, da hat er das viel besser gemacht, ja. Da muss man schon sagen.
Was bleibt aus deiner Zeit in Bietigheim noch?
Ja, genau. Da sind wir wieder bei der Frage. Ich bin nach Bietigheim gegangen und wir sind aufgestiegen in der Saison. Und dann gab's die natürlich erste Liga, dann gab's eine Nachverpflichtung von Darko Stanic, was natürlich in der Rahmen der zweite Liga Aufsteiger immer halt ein Thema ist. Ne? Da denkt jemand, du brauchst weltbesten Torwart, um die Liga zu halten, und ist auch so. Du brauchst das. Da sieht man ganz klar jetzt im Hamburg zum Beispiel im Jogi-Bitter, die kriegen das super hin. Natürlich Jens Wortmann und die alle anderen, die gehören dazu. Und dann hat man auch Darko Stanic nachverpflichtet, was war auch nachvollziehbar für mich. Aber wir konnten die Liga trotzdem nicht halten, was auch kein Wunder war. Aber dann hat man nach der Saison gesagt, okay, wir verlängern den Vertrag nicht. Und das war auch eine von den zwei Sachen mit Hamm, wo ich das nicht richtig nachvollziehen konnte. Im Essen war das war meine Entscheidung. Das war auch okay. Weil man musste das nicht machen, aber in Bietigheim stand ich jetzt und vor allem, wir haben uns unterhalten im Januar und dann war so, ja, okay, es ist alles klar, wir treffen uns spät Januar, was für mich schon späterer Zeitpunkt war, weil ich habe meistens meine Verträge so Richtung vor Weihnachten schon fertig gehabt und die haben gesagt, komm, Ende Januar treffen wir uns, das ist Formsache, dann das kriegen wir hin und dann gehst du hin und die sagen, okay, wir machen das nicht. Und das hat mir ein bisschen, muss ich sagen, enttäuscht und überrascht im einen, aber war für was anderes gut, weil in 3 Tagen hat sich Janko gemeldet und in 7 Tagen habe ich meinen Vertrag schon unterschrieben. Also bis eine Woche haben wir das hinbekommen und im Endeffekt hat sich nichts Großes für mich passiert, verändert. War das die beste Entscheidung, die ich dann machen konnte in der Zeit. Aber die Entscheidung von Bietigheim habe ich bis heute. Timoschen war der Geschäftsführer. Timoschen war damals Geschäftsführer, wo ich mich nicht erinnern konnte. War Timoschen noch Geschäftsführer, jetzt ist der Basti Spalinger, ja. Und das habe ich bis heute nicht von menschlich, von Entscheidung von Geschäftsführer, aber von den Sportlichen. Ich konnte das einfach nicht verstehen, weißt du, dass man einfach quasi nach historischem Erfolg und dann erste Liga, erste Mal, okay, das ist für jeden halt schwer, dass du dann sagst, okay, wir machen das nicht mehr. Und das hat mich sportlich ein bisschen enttäuscht.
Also quasi das schnelllebige Geschäft.
Ja, genau. Genau, ich konnte mich das einfach nicht nachvollziehen, aber ich habe mir wieder, dann habe ich gesagt, okay, dann die haben mir das Freitag Nachmittag mitgeteilt, Montagvormittag hat mir Jango angerufen, Mittwoch haben wir uns auf Tankstelle getroffen, Freitag habe ich Vertrag fertig gemacht. Also es ist nichts Großartiges dann passiert und ich habe mich wieder auf die neue Aufgabe gefreut und das war dann Coburg, ne?
Das heißt, man hätte als Handballfan so einfach mir nicht sehen, nichts in sein Auto tanken können, an der Raststätte fährt zur Tankstelle und guckt ins Fenster und sieht dort Jan Gohr und Jan Kulanek zusammen so einen Kaffee to go an so einem Stehtisch trinken, oder wie läuft das denn ab?
Es war auf der Taubertankstelle, da fahren wir bis heute noch, wenn wir Richtung Bietigheim fahren, dann machen wir die Mittagspause. Da lacht der Jan und muss da immer schmunzeln und da sagt er immer, kannst du dich noch erinnern? Aber ja, klar, das habe ich noch heute vor den Augen. Als wir uns auf die Tankstelle getroffen haben, weil das war für uns beiden da genau in der Mitte. Irgendwie von Entfernung, dann haben wir uns da getroffen, ein bisschen gequatscht, ein bisschen was ausgetauscht und das ging ziemlich schnell, ja.
Und eine Bockwurst gegessen? Oder was gibt's da?
Das nicht, weil das war Vormittag vor den Trainingseinheiten, also haben wir echt nur einen Kaffee getrunken.
Dann bist du von Bietigheim nach Coburg, nachdem der Tankstellen Treffpunkt erfolgreich beendet wurde. Die ganzen Vereine, in denen du gespielt hast, das sind ja klangvolle Namen. TuS Essen, Bietigheim, Coburg. Habe ich nachgeschaut, der Mann hat nur 5 Länderspiele. Warum eigentlich nicht mehr? Warum nie Nationalmannschaft?
Ja, also Vorbild Martin Garjan. Der war nur 3 Jahre älter. Miloš Slaví, Jan Stochel, Peter Stochel. Die haben alle in Deutschland gespielt. Also wir hatten immer ausreichend Torhüter da gehabt. Und Miloš Kučerka ist Torwart, der in Frankreich gespielt hat. Oder Radek Modlík, die waren damals, Radek Musil, der war in Melsungen und Aue auch. Also das war alles Torhüter, die haben in der Nationalmannschaft gespielt. Also ich kann es mir nur jetzt direkt auf 7 erinnern. Also schwierig.
Dafür hat es in der zweiten HBL umso mehr geklappt. Bekommst du es eigentlich mit, wie die anderen Mannschaften, wie die zweite HBL, auch die Fans auf dich blicken, dass die sagen, also Simon hat es ja vorhin eingangs erwähnt, die Torhüterlegende von Coburg, das kommt natürlich aufgrund deines erfahrenen Alters, sage ich jetzt mal, aber auch das ja wegen der Leistung, nicht wegen des Alters als solches, sondern weil du immer noch performst, weil du immer noch Leistung bringst, kriegst du das mit, wie viele Leute den Hut ziehen und sagen, was der Mann in der Liga geleistet hat?
Ich kriege das mit von meiner Frau und von meiner Tochter, weil die sind im Gegenteil zu mir gerne auf Instagram und diese performen da unterwegs und die zeigen mir das immer und sagen und so. Eben keiner, der das jagt, diese Information und gerne das, jeder liest das gerne. Ich will nicht, dass das jetzt falsch überkommt auf die Leute oder auf euch. Aber ich bin natürlich gerne, wenn... Am besten bin ich, wenn die Leute auf mich zukommen und ich kann es mir mit dem unterhalten nach dem Spiel oder wenn man sich kurz austauscht und quatscht. Und das, was die über mich sagen und schreiben, das kriege ich meistens von meiner Frau und von meiner Tochter dann mit, ja. Das freut mich natürlich auch riesig. Schöne Sache.
Und liegt natürlich auch an den letzten starken Jahren mit Coburg. Auch da bist du aufgestiegen.
Mit Coburg sind wir auch 2-mal aufgestiegen, ja.
Als Flo Bilek hier zu Gast war, haben wir auch ausführlich über Jan Gohr und seine Bedeutung für den Standort, Handballstandort Coburg gesprochen. Aber welche Bedeutung hat er für dich oder auch die Spieler persönlich?
Jan Gohr, ja, was soll ich dazu sagen? Also Jan, jetzt habe ich gesagt, mein Handball und Kai Rotanpieler, das war mehr so emotionale Leute und so. Bei Jan war genau der Gegenteil. Jan wusste so genau, wo du bist. Der hat sein System gehabt, der hat die Leute in das System eingebunden, hat er sie geholt um ins System. Die haben ihm ins System gepasst und da wusstest du ganz genau, was kommt. Also das war wie, ja, das ist schwer zu beschreiben. Also der wusste ganz genau, was der für Leute haben will und was der von dem erwartet. Du wusstest ganz genau, wo du bist und hast du einfach deinen Job gemacht. Das war natürlich auch wichtig, wie bei jedem anderen Trainer. Das war die erste Voraussetzung, dass du dann mit ihm zusammenarbeiten kannst. Aber schwer zu beschreiben mit Worten für mich. Also das war das Idealste, was dir als Sportler im Endeffekt passieren kann. Weil du bist in jedem Moment, weißt du, wo du bist. Er unterstützt dir auch wenn es nicht läuft. Er gibt dir auch Selbstvertrauen, deswegen hat er auch so viele Erfolge da gefeiert. Und das hat man auch ganz klar gesagt, wenn der das nicht mehr gemacht hat, wie schnell sich das auch ändern kann. Ne? Da man, es kann auch richtig dann andere Richtung gehen, wenn man aus dem System dann ausbricht. Ne?
Ich habe über Instagram aufgerufen, Fragen an dich zu stellen und mir Fragen zu schicken, die ich stellen soll. Und mir schwebte gerade die Frage im Kopf, warum glaubst du, hat Jan Gohr dich geholt? Und die Frage, die Franco Tafuro mir hier geschickt hat, liebe Grüße, wie beschreibst du deinen eigenen Torwartstil? Geht ja in die gleiche Richtung. Also wie würdest du dein eigenes Torwartspiel beschreiben und warum passt das so gut nach Coburg?
Ich weiß nicht, ob das so gut nach Coburg passt. Und über Torwartstil ist ich weiß nicht, ob Torhüter gerne über eigenen Torwartstil reden, weil... Wir nehmen das, was wir machen, nehmen wir als, ich will nicht sagen, als automatisch, aber heutige Zeiten ist nicht mehr Torwartstil, dass du halt entweder nur springst oder nur auf dem Boden liegst oder nur, keine Ahnung, nur im Spagat bist. Ich tue mich immer schwer, über sowas zu reden. Da mag ich lieber, wenn es jemand anderen das über mich sagt, weil ich sehe keinen speziellen Torwartstil oder so, oder es hängt von Vorbereitung an in meinen Augen und Anpassung an den Spielverlauf. Also da ändert sich das auch, aber konkret sagen, Torwartstil, warum das zum Coburg passt, schwierig. Also da tue ich mich schwer, da über was zu sagen. Ich weiß nicht, warum das passt oder nicht passt. Also
dann vielleicht eine andere Frage, die du besser beschreiben kannst. Was ist die größere Herausforderung, in die erste Liga aufzusteigen mit Coburg oder in der ersten Liga dann die Klasse zu halten oder nach dem Abstieg in der zweiten HBL irgendwie der Fuß zu fassen? Weil auf seine Weise ist das ja alles schwer.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Also diese Schritte, die kommen peu à peu. Also erst musst du aufsteigen, was natürlich schwer ist, vor allem wenn du als Aufstiegsfavorit beschrieben wirst, dann alle denken, das wird ein Durchmarsch, was natürlich selten ist. Das hat letzte Mal, glaube ich, nur Gummersbach so geschafft, seit langen Jahren. Aber jeder weiß, wie schwer das ist, einfach sich vor der Saison zu sagen, jetzt steigen wir auf, weil dazu hingehören auch Verletzungen und du kannst nie einplanen, wie die Saison laufen wird und du musst konstant nur die ganze Saison spielen, was auch nicht einfach ist. Und das ist der erste Schritt, um dann aufzusteigen. Natürlich, das für mich zum Beispiel war in den letzten Jahren auch mehr der Ziel, dass die probieren, die Klasse zu halten. Was heißt probieren? Ja, probieren. Aber das ist schon wieder ein bisschen ganz andere Liga. Da siehst du, dass du halt auch viele richtige Verstärkung brauchst, in meinen Augen. Und alles muss wieder passen. Also du musst auch Glück im engen Spielen zu haben. Und ja, schwer zu beschreiben. Also das, nach den vier Aufstiegen war natürlich für mich dann die höchste Herausforderung, natürlich die Klasse zu halten. Aber das habe ich leider nie geschafft. Und die dritte war, ja, dann wieder gut in zweiter Liga zu spielen. Ja, das ist der dritte Schritt, weil manche denken dann, ja, jetzt ist das Aufsteiger aus der ersten Liga, der ist eigentlich gut, der muss alles schlagen und das wird wieder automatisch laufen. Aber nach dem Abstieg hast du auch vier Abgänge und verändert sich Mannschaft wieder und es ist auch nicht einfach, 40 Spiele zu spielen, wo du quasi 30 Spiele oder über 30 Spiele du vielleicht knapp verlierst oder deutlich verlierst, dann wieder mit Selbstvertrauen in der zweiten Liga zu starten und um wieder auf dem Jagd zu gehen, dass du wieder oben mitmachen musst. Es ist auch große Herausforderung, finde ich. Also aber einer von den drei rauszunehmen und sagen, das ist das Schwierigste, sehr wahrscheinlich in meinen Augen, die Liga zu halten.
Aber alleine an der Tatsache, dass du sagst, ich bin mehrmals aufgestiegen, dreimal haben wir es nicht geschafft, die Klasse zu halten, direkt wieder runtergegangen, zeigt ja, wie schwer eigentlich dieser Schritt überhaupt ist.
Ja, ich habe das viermal erlebt, viermal. Und viermal habe ich nie gepackt, das zu halten, ja.
Stimmt, Essen damals einmal auch noch, genau.
Essen, Bietigheim zweimal Coburg, ja.
Ja, also ist der Step aus der zweiten HBL in die Liquimoli HBL einfach zu groß?
Es ist so, wie das ist. Es ist groß genug, da aufzusteigen und es ist schwer genug, da sich zu beweisen und genauso andersrum. Wenn du dann absteigst, dann ist auch schwierig. Ja, genau. Ich finde, es ist groß, ja. Es hängt natürlich auch von den Möglichkeiten und von dem Verein natürlich. Wenn der bereit ist und richtig vorbereitet, wie zum Beispiel Hamburg war, auch finanziell und dann die Leute, die richtigen Leute zu holen, vielleicht ist das dann einfacher.
Unterstreicht auf der anderen Seite die Leistung von eben vor ein paar Jahren mal Leipzig, Bergische HC, Hamburg, vielleicht Gummersbach jetzt, wenn du tatsächlich relativ souverän in Anführungsstrichen die Klasse dann hältst.
Ja, genau so ist das. Da hast du das richtig auf den Punkt getroffen. Ja.
Bevor wir zur aktuellen Situation abschließend noch in Coburg kommen, du hast vorhin gesagt, du bist so im Tunnel in dem Spiel und bekommst eigentlich gar nicht mit, in welcher Halle du eigentlich gerade bist. In der Corona-Zeit haben wir immer gesprochen davon, wie krass es ist, dass du in so groß, da wart ihr ja auch in der ersten Liga, wie krass es ist, dass ihr in die großen Arenen fahrt und keine Fans habt. Konntest du das denn auch ausblenden?
Nee, das konnte ich nicht. Und das ist genau das, was du dich als Sportler nicht wünschst, dass so eine Situation vorkommt, weil das kannst du dann zum Freundschaftsspiel vergleichen, obwohl bei Freundschaftsspielen hast du auch Zuschauer. Wenn du gar keine Zuschauer hast, ist auch schwierig, in deine Zone zu kommen, weil du brauchst die Zuschauer, genauso wie Oli Krechel braucht Anfeuern von dem anderen, brauchen was anders, aber komplett ohne Zuschauer zu spielen, also Ich will nicht sagen, dass es schwierig ist, sich auf die Spieler zu konzentrieren, so ist das nicht. Aber es ist schwierig, dich auf dein Level zu bringen, den du unbedingt brauchst, um dann die besten Leistungen zu bringen. Weil dazu brauchst du Zuschauer. Das ist nicht so, dass du nicht weißt, in welcher Stadt du bist und in welcher Halle du bist. So habe ich das nicht gemeint. Aber im Spiel macht für dich keinen Unterschied, ob du vor 100.000 Zuschauer spielst oder vor 2.000. Weil die Stimmung in mancher Halle bei 1.000 sind manchmal auch besser. Die Menge von dem Zuschauer hat bei mir keine Rolle gespielt, habe ich mir immer gedacht. Aber wenn du gar keine Zuschauer hast, dann ist das krass und ist das sau schwer, sich auf eigene Level selber zu bringen. Also das habe ich gemerkt und das war nicht schön, glaube ich, für jeden Sportler, ne? Und jeden Handballspieler. Ich hoffe, das wird sich nie wieder wiederholen.
Ja, Punkt. Mehr brauchen wir dazu gar nicht sagen. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, wie es ist, wenn du in die zweite HBL absteigst und dann wieder Fuß fassen musst irgendwie, weil alle auch sagen, da kommt der große Verein aus der ersten Liga runter. Das ist natürlich automatisch der Favorit. Nein, ist mitnichten so. Und ihr habt letzte Saison am eigenen Leib auch erfahren müssen, wie schwer das ist. Seid am Ende Elfter geworden und wart mit euch selbst nicht zufrieden. Ich habe auch in einigen Interviews von dir gelesen, dass du mit dir selbst nicht zufrieden warst. Und dann kam irgendwann auch die Meldung, dass Coburg jetzt auf der Torhüterposition neu planen will und dass die lange Ehe Coburg-Kulanek zu Ende geht. Wie lief das aus deiner Sicht?
Ja, genau. Genauso wie du das beschrieben hast, genauso war das im Endeffekt. Also die Ehre bleibt so lange nur in meinen Augen, bis auch die Leistungen stimmen. Das geht nicht um Gefühle, ob man sich mag oder nicht. Man muss leisten. Und wenn man halt nicht leistet, dann kommen zustande wie der letzte Jahr, dass man halt dann leider auch gegen Abstieg spielen musste. Man musste diese Erfahrung auch leider mitmachen. Was ich in meinen Augen jetzt auch nicht so schlimm finde, nicht aus der Sicht, dass man sich das verdient hat oder so, aber dass man auch merkt, dass alles nicht selbstverständlich ist und nicht alles so läuft, wie man einplant. Aber du hast das richtig gesagt. Ich bin auch kritisch gut genug mit mir und war ganz klar, dass das hat nicht das war, was man von mir gewonnen hat und deswegen ist das auch so zu Ende zustande gekommen ist und ich fand's auch, das war auch berechtigt und genauso habe ich das auch angenommen, ja.
Wie gehst du mit oder wie bist du in deiner ganzen Karriere mit solchen Phasen umgegangen, wenn es mal mit der eigenen Leistung nicht lief?
Ja, ich muss sagen, wenn ich ehrlich bin, ich will nicht, dass das irgendwie jetzt arrogant und komisch klingt, aber ich habe nie so viel schlechten Phasen in meiner Karriere gehabt. Ich habe meistens nur entweder Verletzungsphasen gehabt oder Phase wie jetzt oder Phase wie zum Beispiel, als ich nach Kobo kam, dann hat Olli die Saison vor mir gespielt, weil der hat super Lauf gehabt, der hat super Saison gespielt und das akzeptierst du als Kollege, weil für uns ist wichtig, dass das Beste für die Mannschaft rauskommt, weißt du was? Aber das kann ich nicht beschreiben als meine schlechte Saison, weil wenn du mit jemandem spielst, der Saison seines Lebens spielt oder richtig gute Saison spielt, dann ist das doch nicht dein irgendwie, da hast du nichts verloren. Also meine ich von, man kann es nicht zum zweiten Tor spielen auf einmal. Aber so viele schlechte Phasen, das war meine erste Saison, wo ich sagen muss, okay, ich kann es mir jetzt vorwerfen, okay, man kann sagen, erste Ligasaison, okay, man hat die Liga nicht gehalten, aber ich will nicht, dass das alle besplingt, aber es war halt so, ne? Ich habe da probiert, das Beste, was man in der Lage war, da zu machen. Wenn das nicht gereicht hat, dann hat das nicht gereicht. Dann hat man das irgendwie akzeptiert. Aber erste Saison, wo ich mich echt das zum Vorwerfen habe und wo man sagen muss, okay, das war nicht gut, das war die letzte Saison. Und deswegen hat mir das im Endeffekt dann auch, ich will nicht sagen, der nächstes Jahr gekostet, aber weil, okay, du musst aber auch auf meine Alter schauen und irgendwie auch planen für die Zukunft. Und es war so, wie das war, und aber ich konnte nachvollziehen und das kann ich mir als Saison vorwerfen, wo man dann sagt, okay, das war nicht gut.
Aber da schließt sich die Frage von Konstantin Mardert an, liebe Grüße, der mir geschrieben hat, frag ihn mal, wie er das gemacht hat, so lange auf diesem Niveau und wie du selbst sagst, ohne viele schlechte Phasen. Wie ging das? Wie geht das?
Wie geht das, dass du einfach jeden Tag zum Training gehst und dann mit den Jungs quatscht und dass du dich auf jeden Spiel vorbereitet? Also das muss jemand anderen. Also ich weiß nicht, warum das so, habe ich Glück gehabt, keine Ahnung, oder hat man in der richtigen Phase auch gute Entscheidungen getroffen hat, weil in der Vereine, wo ich immer gewechselt bin, das, man muss sagen, das war keine klare Aufstiegsfavoriten, aber irgendwie haben immer Potenzial gehabt, um aufzusteigen. Und deswegen, vielleicht hat man auch gute Vereine gewählt, da um hinzugehen und war im richtigen Zeitpunkt an dem richtigen Ort. Vielleicht auch das war das der Grund, warum man so lange Erfolge gehabt hat. Und aber selber, ich habe kein Geheimnis dafür. Also kann ich nichts verraten, so wahrscheinlich.
Als du in Coburg verabschiedet wurdest am Ende der letzten Saison, was ging dir da durch den Kopf?
Also super schön. Also das war die Belohnung für die ganzen Jahre. Aber obwohl ich muss sagen, ich habe in allen Vereinen, wo ich gespielt habe, ich habe ein richtig guten Verhältnis mit den Zuschauern gehabt. Also ich kann es mir auch zwei erinnern, zum Beispiel aus Hamm, als ich damals nach Essen gegangen bin. Die habe ich später dann auch getroffen. Die sind bei Verabschiedung zu mir gegangen und haben gesagt, ja, okay, es ist gut, dass du gehst. Vielleicht, wenn du noch gut Handball spielst, dann kommst du wieder nach Hamm. Aber das glauben wir nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das ist eure Meinung. Das war natürlich extra Motivationspunkt, dann die Leute wieder zu nach dem gewonnenen Spiel zu treffen und dann mit dem zu quatschen. Der eine davon hat sogar gesagt, okay, da habe ich mich getäuscht damals. Aber das fand ich so gern, wenn man so ehrlich ist, weil das traut sich nicht jeder. Und deswegen mag ich so Kontakt mit den Leuten, weil heute verstecken sich viele über Instagram und schreiben und viele Profile und ja. Aber ich habe immer, und in Coburg jetzt zurückzugehen, das war einfach Highlight für mich. Deswegen macht man Sport, um vielleicht irgendwann so eine Verabschiedung mitzumachen oder miterleben zu dürfen. Und das war das, worüber man das auch ganzes Leben gemacht hat, um dann irgendwann solche Gefühle zu haben. Und war einfach geil und ich weiß nicht, schwer zu beschreiben. Also das muss jeder miterleben und dann weiß man, worüber ich rede. Einfach super schön. Ich kann es nur nochmal sagen, einfach Dankeschön an alle aus Coburg und alle Fans und so. Und es war einfach super schön.
Dann war man sich nur eigentlich nicht sicher, ist das jetzt auch die Karriere von Jan Kulanek gewesen? Du hast schon angekündigt, du gehst jetzt erstmal zurück nach Hause, nach Tschechien und dann mal schauen. Und dann beginnt die Saison noch nicht mal so richtig. Und dann steht Jan Kulanek wieder im Tor von Coburg. Hat natürlich auch einen ernsten Hintergrund. Wir wünschen gute Besserung an Van der Merwe, der am Ellbogen operiert wurde. Aber du hast sofort gesagt, ich helfe direkt wieder aus, wenn Coburg mich braucht, dann bin ich natürlich am Start hier. Justi 3410 hat mir auch geschrieben, wieso hast du dich nochmal entschieden, dann weiter zu spielen? Also warum? Du hättest ja auch sagen können, nee Leute, jetzt bin ich wirklich mal im Handballruhestand.
Okay, weil ich wollte nicht aufhören, deswegen, dass ich körperlich das nicht machen konnte oder so. Ich habe nicht aufgehört oder ich wollte nicht aufhören oder ich wollte nicht mich auch zurückziehen, wegen, dass ich nicht mehr das mitmachen konnte in meinen Augen. Aber es ist irgendwie der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, auch mit Familie, also wir wollen nicht mehr irgendwo jetzt umzuziehen und für ein Jahr jetzt ein neues Vertrag unterschreiben und jetzt mit kompletter Familie, weil meine Tochter hat schon, die hat Kindergarten in zwei Städten durchgemacht, dann hat die Schule angefangen, jetzt sollte die, ich konnte damals auch Verein wechseln, aber darüber will ich nicht jetzt reden. Und wir sollten ständig dann irgendwie auch die Städte wechseln. Und dann sind wir zum Zeitpunkt gekommen, wo haben wir uns entschieden, also wir bleiben entweder in Coburg oder gehen wir dann sehr wahrscheinlich dann heim. Und jetzt hat sich so entwickelt, aber ins andere Verein und so, ich habe Angebote auch gehabt, auch ohne Berater haben sich Leute gemeldet, haben viele Angebote gemacht oder verschiedene Angebote gemacht, auch Richtung Torwarttrainer und sowas. Aber ich habe das im Moment oder immer noch, das war nicht das Weg, weil ich wollte auch irgendwann, meine Tochter ist 12 und ich wollte irgendwann auch mit ihr auch ins normale Urlaub zu fahren, weil wir früher mussten wir die Schule krankschreiben lassen, aus Tschechei irgendwann welche Arztbescheinigung holen, weil die haben Ferien erst nachdem, wo wir schon mit Vorbereitung angefangen haben. Also hat sich das quasi immer so überschnitten, dass man nie zusammen Urlaub fahren konnte. Und und richtige Wochenende. Und die hat quasi aufgewachsen ohne Oma und ohne Opa und sowas. Und dann kam so ein Zeitpunkt, wo haben wir gedacht, okay, jetzt ist es vielleicht Zeitpunkt, diese Entscheidung zu treffen und in Richtung Heim zu gehen. Und dann vielleicht sich umschauen, was sich ergibt. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Und hat sich wieder anders entwickelt, als man gedacht habe. Und wieder in meine Augen in guter Richtung, aber halt jetzt so, wie das ist, ne?
Genau, also krass, was so eine Familie eigentlich dann auch nochmal mittragen muss, ne? Wenn der Papa oder wenn ein Elternteil, sagen wir so, Profi ist.
Unfassbar, ja. Ja, das kann man sich nicht vorstellen. Man denkt immer, das ist immer einfach oder sowas, aber genau meine Frau oder so. Also es ist immer schön, wenn du unterwegs bist. Ich will nicht, dass es jetzt so klingt wie irgendwelche Beschwerde, auf keinen Fall. Wir haben super schöne Jahre in Deutschland gehabt, sonst hätten wir das natürlich auch nie gemacht. Ne? Also es ist nicht so, dass du gezwungen warst, irgendwie was zu machen. Nein, wir haben super schöne Jahre gehabt und haben wir immer noch. Aber diese Kontakt zu den Familien und so, weil wenn du halt 700 Kilometer von Heimat bist, kannst du nicht übers Wochenende heimfahren. Ne? Also gab es Jahre, wo wir vielleicht einmal heimgefahren sind oder zweimal, oder wenn es Wochenende knapp, Weihnachten knapp waren, sind wir gar nicht Weihnachten gefahren. Dann kam noch natürlich Corona-Zeit, was ja okay, das braucht man gar nicht mehr jetzt darüber reden. Und deswegen hat das uns alles diese Entscheidungen auch einfacher gemacht. Umso einfacher war jetzt wieder nach die Anfrage aus Coburg wieder zu sagen, okay, weil ich habe meine zweimonatige Urlaub gehabt. Wir haben die Sachen, die wir machen wollten, haben wir durchgemacht. Und im Endeffekt stand ich jetzt und habe ich mir gedacht, ja, warum soll man das nicht weitermachen? Aber deswegen die Entscheidung war nicht so schwer. Ich freue mich darüber, aber hat das natürlich auch andere Hintergründe, dass du komplett jetzt so eine Familie in Deutschland bist. Aber so ist das halt im Sportleben manchmal.
Gab es auch andere Vereine, die dich nicht als Torwarttrainer, sondern als Torwart verpflichten wollten?
Ja, gab es auch, ja.
Wer so?
Ja, das macht man nicht, weil die Sachen haben sich auch anders entwickelt und über Sachen, die man nicht zum Ende gebracht hat, ist schwer zu reden, weil die haben auch dann natürlich auch andere Leute geholt und ich will nicht, dass die Leute dann vielleicht das mitkriegen, weißt du, wie ich das meine. Und dann denkst du, du warst vielleicht andere Wahl oder warst du zweite Wahl oder dritte.
Völlig klar, ja. Ja, ich muss es mal fragen. Ich muss es fragen.
Ja, klar. Gab's auch ohne Spielerberater, ja. Das gab's auch, ja.
Abschließend gefragt, es läuft ja diese Saison bislang deutlich besser. Ich habe den Eindruck, ihr seid gut in die Saison reingekommen, seid aktuell Fünfter, ist natürlich noch relativ frisch in der Saison, aber es ist zumindest ein Trend zu erkennen. Jetzt 3 Siege am Stück vor der Länderspielpause. Es läuft für Coburg. Was ist der große Unterschied zum letzten Jahr?
Ja, der große Unterschied zum letzten Jahr war eigentlich auch die Trainerstelle, weil letzten Jahr sind wir abgestiegen, sind wir in der Saison mit Alois Mraz als Trainer gegangen und dann ob ich mich nicht täusche, nach 6 Runden ist der Brian Ankersen gekommen. Und das ist natürlich schon Umstellung auch für die Mannschaft, weil du hast eine gewisse Philosophie mit Loisi und Art und Weise zu spielen da gelernt. Und jetzt kommt ein neuer Trainer, der vielleicht was anders macht. Und das war nicht der Grund dafür, warum man so schlecht gespielt hat, aber die Umstellung gab es nicht so oft, weil zum Beispiel in Coburg hat man seit Jahren Jan als Trainer gehabt und da bin ich wieder da bei dem, was ich erzählt habe. Da wusste man ganz genau und die Leute wurden da geholt, um in das System zu passen. Und jetzt hast du viel verschiedene Trainerphilosophie gehabt in kurzer Zeit und musste alles passen. Und nach dem Abstieg, da sind wir wieder bei dem Thema, wie schnell du schaffst, wieder nach oben zu kommen, was Selbstvertrauen betrifft und Leistung und so. Und dass diese Sachen einfach haben nicht gepasst zusammen. Dieses Jahr konnte Brian mit der Mannschaft komplette Vorbereitung durchmachen. Also haben die Sachen, ich will nicht sagen, sich beruhigt, aber war mehr Zeit, um an den Sachen zu arbeiten. Und deswegen, ja, aber in zweiter Liga, ich wollte jetzt sagen, in zweiter Liga geht aber richtig schnell, ne? Weil wir haben erstes Spiel gewonnen und dann warst du im Lübecke, im Nettostedt Lübecke. Und da haben wir mit 1 Tor verloren. Auch zum Schluss unglücklich. Man konnte auch unentschieden spielen. Und ich sage dir, wenn wir das gepackt hätten, dann hätten wir auch nicht gegen Bietigheim verloren, weil manchmal hast du so Lauf, weißt du was, wo du zum Beispiel, ja, wo wir aufgestiegen sind, Corona-Zeit, wir haben kaum Heimspielpunkte abgegeben. Und das sind so Sachen, die du brauchst dann, um dich zu stärken. Und selbst dann gehst du zum Heimspiel und du weißt, du liegst mit 6 hinten, aber du weißt, dass du gewinnst und dann gewinnst du mit 2 noch zum Schluss, ne? Und das brauchst du dich erarbeiten durch Leistung und gute Spiele und so. Und manchmal brauchst du auch gute Phase und Glück. Und wenn du dann Glück nicht hast, dann haben wir natürlich auch gegen Bietigheim verloren. Nicht natürlich nur wegen Glück, weil die haben auch besser gespielt. Und dann musst du dich wieder hoch erarbeiten, was nicht immer selbstverständlich und einfach ist. Vor allem im Verein, der immer Richtung Platz bis 6 schaut und so. Wenn du auf einmal nach 2, 3 Spielen schon wieder auf Platz 12 stehst, dann hast du halt wieder Probleme. Deswegen.
Aber Top 6 ist realistische Coburg mit dem Kader auch, oder?
Muss auch realistisch sein. Also, was heißt muss? Ja, du musst. Aber der Mannschaft ist gut genug, um das zu erreichen. Und man muss jede Woche dafür arbeiten und jede Woche muss man halt bestätigen. Und dann wird man sehen, wo man am Ende landet. Ne?
Und wo landet Jan Kulanek am Ende? Wie lange bist du noch dabei?
Ja, das wird sich entschieden auch von dem Heilungsprozess von Christian. Also die Absprache ist so, dass wir schauen.
Ungefähr bis zur Rückrunde, bis Ende Saison?
Ja, bis zum Rückrunde auf jeden Fall.
Okay, solange können wir uns also noch an den Paraden von Jan Kulanek erfreuen. Den ich abschließend noch ganz kurz frage, uns ist das Gerücht zu Ohren gekommen, dass du mal im Gewichtheben aktiv warst. Stimmt das?
Ja. Aber das war vor dem, da muss ich wieder aber richtig zurückblicken, weil das war Zeit, wo ich sogar mit Handball aufhören wollte. Weil da haben wir uns bei Lovositzer da irgendwann irgendwo bei Training mit 3, 4 Leuten getroffen und dann bin ich auf Papa gegangen und zugekommen und habe gesagt, ich weiß nicht, ob mir das Spaß macht, weil ich kann Fußball spielen, ich kann das machen und dann in den Zeiten, wo die Leute auch gerne in den Kraftraum ernster gegangen sind und mit den Kumpels damals, die ich hatte, die sind alle viel ins Kraftraum gegangen, dann bin ich mitgemacht und so ein Jahr dann wieder, wie bei allen Sportarten, ist der Trainer auf mich zugekommen und gesagt, ja, du hast genau die Statur dafür, du kannst die gut entwickeln und Potenzial bist du das nicht mehr. Da habe ich gesagt, okay, dann probiere ich ein Jahr mitzumachen und dann musste ich aber natürlich auch schnell aufhören, weil das ist genau das Sportart, den du dann als Torwart nicht mehr brauchst. Ne?
Und dann hast du was im Gewichtheben genau gemacht?
Ja, so Dreikampf und Kniebeuge und diese, ich weiß nicht, wie das heißt, das Reißen und Bankdrücken und sowas.
Krass. Was ist das dann in all den Jahren danach noch im Kraftraum so gewesen, dass du mehr gehoben hast als alle anderen?
Die Muskeln speichern. Und das war auch Matze und so in der Zeit, wo wir im Essen immer Krafttest gemacht haben. Und ich habe den ganzen Jahr kein Krafttraining gemacht. Und dann habe ich immer gleiche Kraftwerte fast gehabt. Und ja, die wollten das nicht verstehen, warum schafft man das. Aber die Muskeln speichern und du brauchst nicht viel, dann das zu erfrischen, was manche Leistungen betrifft. Aber ja.
Dann haben wir mit dem Gerücht jetzt auch aufgeräumt. Es stimmt tatsächlich. Jan. Es hat mega viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Das war eine wirklich coole Folge.
Ja, gerne. Ich habe mich auch gefreut, muss ich sagen.
Wir uns auch.
Obwohl ich nicht Instagram- und Podcast-Fan bin von Internet, sage ich so, dann hätte man sich lieber persönlich getroffen. Da wiederhole ich mich wieder. Nicht, dass das ist nichts gegen Podcast oder Instagram oder sowas. Aber
das stimmt.
Aber war cool und super Erfahrung. Und wie gesagt, ich habe mich gefreut und
vielen herzlichen Dank. Alles Gute weiter für dich. Genieß die letzten Spiele, wie viele auch immer es sein werden in der Liga. Jetzt hast du ja noch richtig nochmal eine Abschiedstour.
Ja, genau. Man kann so beschreiben, aber man weiß nie, was passieren kann. Also ich sage lieber nichts mehr dazu. Und ich freue mich einfach, hier den Tag zum Training zu gehen und dann spielen zu dürfen. Und so soll das auch so sein.
Vielleicht wiederholen wir das Ganze irgendwann mal im Rathaus von Lovosit. Wie wird es ausgesprochen? Lovosice?
Lovosice, genau, ja, genau. Da fährst du vorbei, wenn du von Dresden nach Prag fährst, da oben, dann durch Tunnel, dann, wenn du dann auf Tschechei-Seite kommst, dann 20 Kilometer bist du bei der Lausitz.
Ja, wer weiß, vielleicht bist du irgendwann mal da im Rathaus aktiv und dann treffen wir uns da oder als Torwarttrainer oder wo auch immer. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Alles Gute für dich.
Danke dir. Ciao, ciao.
Jan, liebe Grüße und euch vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, das hat euch genauso viel Spaß gemacht. Habe ich sehr genossen. So viele coole Anekdoten, so viele witzige Geschichten. Das war's für diese Woche. Nächste Woche, wichtige weitere Folge, Frank Leibmann zu Gast von der Liquimoli HBL. Es geht um Statistiken von der Geschäftsstelle der Liquimoli HBL, müssen wir sagen. Es geht um Statistiken. Wir hatten es ja neulich mit Konstantin Madert hier schon mal angesprochen. Die Statistiken, wie werden die eigentlich geführt? Was muss man da beachten? Wie bekommt man da ein bisschen mehr Einheitlichkeit rein? Was plant die HBL eigentlich? Es ist ja gerade Länderspielpause, deswegen lohnt es sich, auf das Thema nächste Woche mal ausführlich zu blicken. Dann ist nächsten Donnerstag Frank also zu Gast. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir unbedingt auf Instagram, @fantastisch. Wird nächste Woche auch nochmal so einen Fragebutton in der Story geben. Schreibt mir eure Fragen, ich packe sie dann rein in die Folge wie heute. Bis dahin habt eine gute Zeit, habt ein schönes Wochenende, genießt es und bleibt vor allem gesund. Liebe Grüße und bis nächste Woche, euer Vom. Tschüss.